Hergewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo und herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk Ausgabe 325 mit Felix.
Eins.
Und hey. Felix.
Ja, ich bin auch da.
Und meiner einer, ich bin diesmal der Markus, weil der arme Ingo kann nicht da sein. Dem schicken wir dir direkt mal gute Besserung, auch auf diesem Wege.
Und machen wir das so. Ja. Vielleicht, wenn er uns nachhört.
Er muss, ja,
weil er muss das immer machen, oder? Ja, ja, der hat das Problem, ist tatsächlich nachhören.
Die ersten zwei, drei Minuten, um hier das schlecht geklatschte zusammenzuschneiden, wird er sich das wohl stimmt. Anhören müssen.
Diesmal haben wir nicht gut geklatscht, muss ich sagen.
Ja, ist egal.
Ja, aber auch schon von der 3-2, da war irgendwie kein Rhythmus.
Ja. Ja, der Rhythmus hat gefehlt. Der Ingo hat gefehlt.
Ingo fehlt.
Ja, Ingo auf jeden fehlt, Fall. Ja. Ab der ersten Sekunde. Das ist so.
Ja, so traurig.
Gucken, ob wir trotzdem was hinbekommen hier.
Okay, jetzt, wir fangen schon mit Vermissen und Jammern an. Aber gucken wir doch erstmal in die Vergangenheit. Die Vergangenheit ist ja durch die historische Verklärung einfach immer besser. Deswegen fangen wir mit dem Blast from the Past.
Ich weiß nicht, ob es besser
schwierig,
macht.
Schwierig, ja.
Wir haben schon wieder, also wir hatten im letzten Blast darüber geredet, dass das davor wir über Nextcloud geredet haben.
Ja, und es scheint wohl ein beliebtes Thema zu sein, weil wir haben einige Leute und auch einen richtig langen Rant bekommen über Nextcloud. Also es scheint wohl so, als wäre ich nicht der Einzige, der so ein bisschen Probleme mit Nextcloud hat.
Du warst nicht der Einzige, weil ich gesagt habe, ich habe das gleiche Problem. Und der Markus hat das auch gesagt.
Genau, es ist einfach, Nextcloud ist einfach ein bisschen kaputt.
Ja, wenigstens der Client auf dem Telefon.
Genau.
Ich glaube, darauf kann man
ja,
sich...
Ja, und auch sonst so von Core-Features. Also wenn du dir diesen Rant anschaust, es gibt wohl schon so einige Ecken, die so ein bisschen kaputt sind und ganz viele lustige, offene Issues. Ja.
Ja, aber ich glaube, mehr müssen
so
wir nicht sagen,
es.
Weil wir ja schon letztes Mal drüber geredet. Aber ihr seid nicht allein, wenn ihr das habt. Ihr seid wahrscheinlich allein, wenn ihr meint, dass der Client in Ordnung ist. Das ist, glaube ich, die Aussage.
Genau.
Ja, haben wir sonst noch irgendwas vom letzten Mal? Nee, oder? Ich glaube, das war's.
Das war so das Große.
Ja, genau. Es hat dankenswerterweise noch jemand kommentiert zu 3D-Druck und Farbwechsel.
Und?
Sehr spannend. Aufgrund von Dingen bin ich nicht dazu gekommen, da irgendwas mit anzufangen bis jetzt. Mein Drucker stand seit der letzten Sendung.
Tja. Kann man nichts machen.
Nee. Man nicht
vielleicht
machen,
bis zur nächsten Sendung.
Genau. Lest doch mal wenigstens den Kommentar und dann sag, ob das in Ordnung ist. Seine Ideen. Noch was? Nee, oder? Ich glaube, es war's. Wir haben viele Kommentare bekommen grundsätzlich. Also es ist schon erstaunlich. Danke an die Community.
Ist sehr cool, auf alle Fälle. Sehr schön. Ja. Gut, dann war das der kurze Blast from the Past? Wer sind denn die Toten der Woche?
Wir haben zwei. Wir haben einmal das Wichtigste, ja, quasi GameStar schreibt über GamePro, das GamePro-Magazin. Es ist jetzt am 6.12. die letzte Folge von der GamePro, wird die rauskommen. Es ist ein Printmagazin für Computerspiele, denke ich mal. Habt ihr GamePro gelesen?
Nein. Also.
Ich habe tatsächlich nur die GameStar gelesen. Das
ja,
war quasi
die
meine
GamePro
Zeit.
Die GamePro ist auch erst 21 Jahre alt. Als
ach so,
die,
ja.
Als die ja. kam.
Oh mein Gott, sag nicht, dass ich alt bin. Das wäre nicht in Ordnung von dir jetzt. Erst 21 Jahre.
Ja, ja, also ich glaube, ich wollte tatsächlich sagen, als die auf den Markt kam, habe ich fast mit den Game gerade aufgehört.
Krass. Das heißt, du bist richtig alt.
Das ist ja.
Tja, das hart, heißt, aber ich glaube, das war so in etwa das Alter, wo ich in dieses professionelle Softwareentwicklungsthema eingestiegen bin und damit einherging leider auch, dass ich sehr viel weniger gegamed habe. Ja.
Scheiße.
Crazy. Also ich muss.
Das heißt, wir sind alle alt.
Ja. Also ich muss sagen, ich habe irgendwie nie dieses. Also ich meine, Heise hatte ich mal so auf Papier. aber so jetzt über Games, für Games. Was stand denn auch in diesen, was stand da auch drin? Also ich meine so.
Ne, das Witzige waren eigentlich die CDs mit den Demos.
Genau,
und so.
Genau. Du musst dir vorstellen, Ding. Felix, also das ist jetzt wirklich, das ist lange
damals,
her. Aber damals, es gab kein Internet. Und dann gab es da diese Zeitschriften, wo eine CD drauf war, wo Demos drauf waren. Und du hast ja ansonsten wenig Abwechslung bekommen beim Spielen, wenn du nicht gerade auf dem Schulhof mal wieder irgendwas tauschen konntest. Und deswegen waren diese Demo-CDs schon ziemlich cool, um einfach mal auszuprobieren, was kommt denn da an Zeug.
Hm. Ja, das stimmt. So. Also Demos und quasi so Freeware und sowas, das war da halt mit drauf. Beziehungsweise kostenlose Spiele. Ja, also es war halt viel, es war super viel Trash dabei. Aber die Demos, wie gesagt, das war eine coole Sache. Es war dann quasi das erste Level oder so von dem Spiel. Gibt es das immer noch? Funktioniert das immer noch so?
Ich glaube, es gibt keine Demos mehr.
Es gibt YouTube-Videos auch so
und die Leute sind dann gehypt und wollen alle das
Okay, es gibt YouTube-Videos. Das sind die neuen Demos quasi. Nee, das stimmt, wenn man jetzt so darüber redet, ist schon ein bisschen komisch einfach.
Ja, also ich bin, glaube ich, gerade so ein bisschen zu jung, weil bei mir gab es das Internet halt schon gut genug, I guess. Das heißt, du hast halt irgendwie für so Trash-Spiele hast du halt irgendwie diese Flash-Spiele im Internet gespielt.
Ja. Nee, das war so wirklich so quasi so ein Teaser auf das echte Spiel. Also es war dann, wie gesagt, das war das echte Spiel und dann das erste Level davon. Ja. Und dann stand so, jetzt musst du das richtige Spiel kaufen.
Ja.
Und ja, sowas war das quasi, ne? Schon ein bisschen verrückt auch.
Ja. Aber zu GamePro muss man ja auch ganz klar sagen, das ist nur die Printausgabe, die hier stirbt. Die Online-Ausgabe pflegen sehr weiter.
Ja, aber die pflegen halt die Webseite weiter und dann haben sie da irgendwie haben irgendwie einen ChatGPT-Pro-Account und quasi Game und die GameStar-Redaktion und dann Copy-Paste, schreib es bitte anders und dann go.
Ich fürchte, du machst dir gerade keine Freude bei den Redakteuren.
Es tut mir sehr leid.
Was soll ChatGPT dann auch schon machen? Vorbeikommen?
ChatGPT ist nicht real. ChatGPT kann dir nicht wehtun. Noch nicht.
Noch nicht.
Kommen wir jetzt zu dem Roboter, den du eben erwähnt hast?
Keine Spoiler.
Nein, wir haben das hier nicht drin.
Ach so, okay.
Weil ansonsten kriegen wir nur Hass und das wäre nicht in Ordnung. Oder? Das war die Idee.
Ja, weiß ich nicht.
Ja, komm, wir können ja jetzt schon kurz drüber reden, jetzt wo wir angefangen haben.
Ja, genau. Also Roboter können schon gefährlich werden.
Mhm. Also Roboter sind brontal gefährlich, besonders so Industrieroboter. Und es musste jetzt leider unglücklicherweise jemand in, ich glaube, Vietnam oder Taiwan erfahren. Der hat, es war quasi ein Ingenieur, also so ein Wartungstechniker, der hat gedacht, ja, diese ganzen Sicherheitsmechanismen, wenn man da Wartungen macht, die sind ja gar nicht so wichtig. Wenn der Roboter sich ein bisschen schneller bewegt, man kann ja zur Seite rollen oder so. Unglücklicherweise wurde da mit einer Gemüsekiste verwechselt von dem Roboter. Also ich glaube, der Roboter hat das nicht mit Absicht gemacht. Aber die Person ist tatsächlich an seinen Verletzungen im Krankenhaus gestorben. Also schon krass. Also Roboter sind gefährlich und besonders da in der Industrie, es sind ja diese ganzen Absperrungen und diese Ausrufezeichen, die da überall dran sind und Warnungen, die sind ja da aus dem Grund da. Und das ist wohl nicht das erste Mal passiert, sondern das passiert wohl relativ regelmäßig, besonders wenn halt diese Sicherheitsmechanismen deaktiviert werden.
Ja.
Mhm. Das ist ja also nur die Fortsetzung davon von nicht-robotischen Industriemaschinen, wo es auch extrem kritisch ist, wenn die Sicherheitsmechanismen umgangen werden. Die sind dann ja auch schon gefährlich, ohne dass sie irgendeine Art von Automatisierung enthalten.
Und ja, zum Beispiel so eine Drehbank, ja. Also ja, eine große Drehbank oder so. Ja. Genau. Das stimmt schon, ja. Die haben, also die fühlen nicht, ja. Die fühlen nicht, dass da jetzt was drin ist, was da nicht reingehört.
Ja.
Oder sie haben halt extra Sensoren dafür, aber es muss ja auch alles schnell gehen und so. Man will ja auch schneller produzieren und dafür reicht das. Die Sicherheitsmechanismen. Ja,
diese Sensoren, die sie da einbauen könnten, die sind halt so teuer, dass es keiner, also die würden halt die ganze Marge kaputt machen.
Ja, genau. Und dafür gibt es quasi immer diesen Safe-Mode, diesen Modus, wo halt alle Roboter sich richtig, richtig langsam bewegen, damit man tatsächlich selber noch reagieren kann. Aber wie gesagt, für diesen Fall wurde es deaktiviert.
Ja.
Damit halt die Produktion nicht stillstehen muss. Und tja, das ist halt unglücklich.
Ja, das Problem ist halt, so ein Roboterarm und so, die haben zum Teil ja auch einen rechten Reach.
Die und haben du weißt gar nicht, und richtig Kraft, weil die, ja, müssen, die sollen ja,
du,
ja eben richtig
du weißt, bewegen. Du, ja, weißt halt voll nicht, wo der Arm kommt und so. Das ist halt so ein bisschen,
ja,
dann halt schnell, wenn du ein bisschen unaufmerksam bist oder so, ist dann halt überraschend, dass er plötzlich da ist. Und ja, ja.
Und er ist schnell, weil er soll ja richtig,
genau, das ist halt schnell mit richtig viel Kraft und so,
ja,
und richtig groß und ja, dass da Unfälle passieren, ist, glaube ich, nicht super überraschend, ja.
Ja.
Crazy.
Aber wie gesagt, das war jetzt quasi, weil halt diverse Sicherheitsmechanismen da wieder umgangen wurden, damit die Fabrik schnell weiterlaufen kann. Also es wäre vermeidbar gewesen, so wie ich das jetzt verstanden habe in dem Artikel hier, die ich mal raussuchen muss.
Ja, das auf jeden Fall. Das ist nicht das ChatGPT, was uns nichts anhaben kann. Das ist dieser, ja, echte.
Außer wenn ChatGPT irgendwelche Roboter steuert, dann haben wir
ein Problem.
Besonders wenn es halluziniert und dann sagt so,
gut, ich meine, wir wissen ja, wie dieser Code für diese Roboter geschrieben wird.
Mit von Roboter für Roboter oder was?
Ja, ja, genau.
Also ich meine, ja, in diesen Industrien, wo so Roboterzeug programmiert wird, ich meine, die benutzen halt auch alle ChatGPT. Was halt.
Also eigentlich nutzen halt einfach alle ChatGPT.
Genau. Ja, ist ja auch.
Also ist auch okay, aber ist halt.
Muss dich halt der Limitation bewusst sein, die mit diesem, mit dieser Technologie einhergeht. Hallucination ist übrigens Wort des Jahres geworden bei einem von den großen britischen Dictionaries.
Wort des Jahres bei der Wort des war. Jesus Christ. Ich kann nicht sprechen.
Ja. Naja.
Wie auch immer.
Cambridge Dictionary, Cambridge, ist das Wort des Jahres geworden.
Crazy. Ist das so wie das Jugendwort des Jahres?
Ja, nur echte Wörter.
Moment.
Nein, Jugendwort ist natürlich auch, ja, Jugendwort ist natürlich auch nicht, ein echtes, ja, Wort. Okay, sorry.
Musst du aufpassen, was du hier für Dinge sagst.
Ü30 Wörter.
Ü30 Wörter.
Ich mach mal Ü30 Wort des Jahres.
Ja.
Genau. Das hat jetzt quasi, es hat es ins Dictionary geschafft, das Wort, und es ist Wort des Jahres geworden.
Verrückt. Gut.
Sagt man jetzt auch im Deutschen eigentlich halluzinieren? Also wenn diese Modelle irgendwie Quatsch ausspucken? Oder gibt es da ein anderes Wort für?
So, halluzinieren ist ein deutsches Wort.
Ja, schon, aber ob man das in dem gleichen Kontext so benutzt, ich habe da,
ich weiß
gar nicht so drüber nicht nachgedacht eigentlich. Sagt man das
gibt's
so?
Gibt es überhaupt genug deutsche Literatur zu sowas? Ich meine, all diese AI-Papers sind ja vor allem in Englisch.
Ja, aber trotzdem kannst du ja darüber reden. Also kannst du ja auch in Deutsch über Machine Learning Modelle reden.
Ja, kannst du. Aber du kannst dann halt auch die englischen Begriffe verwenden. Oder du kannst sie einfach so.
In dem Fall hört sich's halt komisch an. Also wenn man sagt, dass das Sprachmodell hallucinated, sagt man ja eigentlich auch nicht. Sondern man würde dann sagen, es hat Quatsch erzeugt.
Es macht Quatsch.
Es macht Quatsch. Oder? Ich weiß nicht genau. Habt ihr jemand anders schon mal gesagt, hast du gesehen, was dieses Sprachmodell für mich halluziniert hat? Ich habe das noch nie so gesagt.
Ja. Nee, hast du recht. Die Ausdrucksweise kenne ich auch nicht.
Sprech wenig über Sprachmodelle.
Warum? Ja. Warum nicht? Du solltest mehr über Sprachmodelle reden.
Weil die können selber über sich sprechen. Ich habe mal hier, also mein Messding ist immer hier.
Okay, wir fragen einfach ChatGPT.
Mein Messding ist immer Wikipedia. Und da gibt's Halluzination, künstliche Intelligenz.
Hat das einen eigenen Artikel oder was?
Natürlich. Und den gibt's halt auf Englisch. Also wenn du nach AI Hallucination suchst, gibt's halt diesen.
Da steht dieser, achso, ich muss wahrscheinlich die Klammer dazu machen.
Ah ja, das ist dieses Link-Zeug, ja, mit Klammern in der URL.
Was steht da? Konfabulation. Das finde ich sehr nice. Konfabulieren.
Ja.
Das finde ich witzig. Hier ist quasi, das kommt von Erzählungen und, oder so Märchen erzählen. Das finde ich nice. Ich glaube, ich hätte lieber das Wort. Konfabulieren.
Konfabulieren. Hör auf zu konfabulieren.
Ja. Ja, ja, finde ich gut. Provozierte Konfabulation.
Ist das das deutsche Wort?
Das ist das deutsche Wort. Da steht also quasi im gleichen Satz noch, im Bereich der künstlichen Intelligenz ist eine Halluzination, alternativ auch Konfabulation genannt, eine überzeugende Formulierung, Resultat einer KI, das nicht durch Trainingsdaten gerechtfertigt zu sein scheint und objektiv falsch sein kann.
Hm. Nee, aber es ist auch das Wort des Jahres. Aber halt, also
konfabulieren sollte sein.
Sollte. Also wir haben jetzt gerade bestimmt Wort des Jahres. Konfabulieren. Punkt.
Das ist nice.
Was ihr euch gefragt habt, was das deutsche Wort des Jahres von Binärgewitter ist, konfabulieren.
Konfabulieren.
Hm? Finde ich schön.
Nee, ist schöner.
Ja, nee, ist ein
das, die Sache ist quasi, dass für den ersten Artikel auch nur ein englischer Artikel angezogen wird, was natürlich schwierig ist, wenn sie sagen, dass es so heißt. Ja, also.
Bei den Quellen? Ja, ja.
Ja, bisschen weird.
Ja. Aber es gibt einen Artikel von der Süddeutschen.
Na, dann muss es stimmen.
Warum die KI ist.
Was sagt die Süddeutsche da?
Jesus Christ. Warum die KI so gerne lügt. Und dann sagt sie irgendwas.
Lügen. Mit. Lügen, würde ich sagen.
Ja. Und dann sagt sie, Probeabo oder Jahresabo. Also,
jetzt stimmt. Also, wenn die Süddeutsche das so sagt, ich würde tatsächlich auch sagen, warum mich das Sprachmodell anlügt. Ja. Also, ich würde nicht Halluzination jetzt quasi als Wort benutzen, sondern ich würde tatsächlich Lüge benutzen.
Ja. Warum lügt jetzt mich hast an? Du ja Konfabulation gelernt. Und jetzt besser. Würdest du hoffentlich Konfabulation verwenden als Wort. Und
ja, warum ist konfabuliert?
Ja, wie so ein Pleb sagen, ja, das hat mich angelogen.
Ja, das sagen halt echt nur Plebs. Das stimmt, ja.
Darum, tolles Wort.
Okay, konfabulieren, wieder
haben wir unseren Bildungsauftrag auch schon in den ersten Minuten erfüllt.
Für uns
wunderbar.
Selbst
wenigstens, ja. Was ist sonst noch tot?
Was haben wir noch?
Erzähl mal.
Omegle.
Oh no.
Kennt ihr noch Omegle?
Omegle.
Omegle? Ich weiß nicht,
ich habe keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird.
Ich gebe ein YouTube-Video zu, wie es ausgesprochen
können
wird.
Können wir das an Sprachmodell fragen?
Wir können Sprachmodell fragen, wie es ausgesprochen wird, das stimmt. Ja. Hier. Bing Chat.
Aber ja.
Bing Chat.
Weiß man warum?
Ja, die haben da voll viel Zeug drüber geredet. Ich habe das Sprachmodell gefragt, was da so ungefähr drinsteht. Er hat gesagt, die hatten da diese Probleme mit diesen Stalkern und mit diesen, wie heißt das, wenn du auf Kinder stehst, so, solche Sachen. Solche Pädophilen. Leute hast du da quasi in diesen
Pädophilen.
Ja, mit Pädophilen. Hast du da halt auch unglücklicherweise in diesem Omegle getroffen und du konntest nicht filtern oder so, du hast quasi keine Möglichkeit darauf Einfluss zu nehmen und es wurde auch nicht moderiert.
Ja, ist halt auch schwierig, und, oder? Also ist halt ja, kein einfaches
ja, klar.
Problem.
Also wenn du sagst talk with strangers, ja well, kann das rauskommen. Ist natürlich doof. Und die hatten da auch, ich glaube, die hatten da auch irgendwie, wurden verklagt und so und die haben da einige Probleme gehabt. Oder der Typ, der Omegle quasi gemacht hat. Und hat jetzt quasi gesagt, das ist alles viel zu kompliziert und viel zu anstrengend, hat er keinen Bock mehr drauf.
Ich meine.
Ja, yeah, I want to have a heart attack in my 30s. Ja, operating Omegle is no longer sustainable financially or psychologically. Also, er hat da quasi einfach keinen Bock mehr drauf.
Ja, ich glaube, das ist auch sehr stressig.
Mhm.
Also ich meine, war lustig. Ich bin eigentlich auch überrascht, dass es so lange überlebt hat. Das
stimmt.
Also ehrlich gesagt, ich wäre jetzt auch nicht super überrascht gewesen, wenn es da so ein Jahr oder so ein halbes Jahr gegeben hätte und dann hätte man das halt wieder.
Aber ist doch quasi das gleiche wie Chatroulette, oder? Ist das nicht das?
Doch, ich glaube.
Gleiche Prämisse,
Konzept,
oder?
Ja. Also hätte ich jetzt gibt's auch.
Chatroulette noch? Chatroulette gibt's noch, Random Video Chat, Meet Strangers Worldwide.
Das bestimmt.
Was ist denn der Unterschied?
Irgendwo gehostet, wo man
wo das geht.
Wo die Regeln ein bisschen weniger strikt sind.
Okay.
Also keine Ahnung, hab ich jetzt einfach geraten.
Okay, also hier, One of the main differences between Omegle and Chatroulette is the way they connect with users. Omegle uses random matching algorithm that pairs users with strangers based on shared interests or preferences, where Chatroulette connects randomly without taking any preferences into account. Tja. Sagt Quora. Wahrscheinlich war das auch ein Sprachmodell, was es erzeugt hat. Aber jetzt wissen wir quasi den Unterschied und wir wissen quasi, beides ist irgendwie das Gleiche. Das heißt, wenn ihr quasi Omegle vermisst, dann probiert Chatroulette aus, was es anscheinend noch gibt. Wikipedia. Gibt es da einen Wikipedia-Eintrag? Ja. Okay, warte. Active. Current Status Active. 2009 auch gelauncht, also quasi gleiche Zeit irgendwie. Ja. Inappropriate Content.
A 17-year-old high school student in Moskau, Russia. Das ist vielleicht der Grund, warum es Chatroulette noch gibt. Weil das vielleicht
und irgendwo
in Russia gehostet ist oder so. Also ich habe es irgendwie nicht ganz, ich sehe es nicht so ganz, aber zumindest kommt es von da.
Mhm.
Das könnte, also das macht es natürlich, glaube ich, schon sehr viel einfacher, wenn du das Zeug irgendwo hostest, wo halt
wo du keinen Stress damit
das hast. Das mit den Rechten und irgendwie den Enforcement von Policies halt so ein bisschen weniger ist.
Besonders wenn du quasi von externen die Anfragen bekommst, dass irgendjemand was nicht machen soll. Mhm. Also zum Beispiel aus den USA oder so.
Ja, genau.
Ja.
Naja, aber es gibt's anscheinend noch.
Mhm. Dezember hat Chatroulette irgendwelche Artificial Intelligence Company beauftragt, inappropriate Content zu flaggen. Mhm. Da haben wir, glaube ich, auch drüber geredet. Ich kann mich da ganz faint, also ganz ein bisschen dran erinnern.
Crazy. Ja?
Yep.
Ja. Gut, aber es ist auch so, also wann warst du das letzte Mal auf so einer Seite, die dich so random auf also so Chatroulette oder
Omegle. Der Anwendungsfall ist vielleicht doch nicht mehr so spannend.
Ja, das ist schon gute 15 Jahre her.
Das ist irgendwie auch so, es war lustig damals, TM, aber irgendwie, ich habe so das Gefühl, man wächst auch so aus diesem Alltag raus.
Mhm. Das könnte sein,
aber vielleicht ist das nur so eine Einzel-Experience.
Und wenn du das schon sagst, wie sollen wir uns jetzt fühlen?
Alt, ihr sollt euch alt fühlen.
Ja, das hast du hinbekommen, danke sehr.
Könnt wieder zurück eure GamePro lesen oder so. Und eure.
Ja, kann ich. Es kommt die letzte. Das stimmt, die letzte kann ich mir holen.
Das kannst du dir noch holen, dann kannst du die CD in dein CD-Laufwerk einlegen.
Ist ja ein bisschen schwierig.
Schwierig, ne?
Schicken die Blu-Rays? Nee, oder? Der ist kein Blu-Ray dabei.
Du fragst. Keine Ahnung.
Ich weiß auch gar nicht, ob die GamePro überhaupt. Obwohl doch, da oben mit DVD steht oben links in der
Ecke. Nice.
Ich weiß nicht, was da drauf ist. Wahrscheinlich irgendwelche Demos.
Irgendwelche
oder?
Demos, irgendwelche Spiele. Ich meine. YouTube-Videos.
Ah, das könnte sein, YouTube-Videos sind da drauf.
Die haben die.
Mit YouTube-Downloader einfach kurz aufs CD
gepresst.
Die
haben die runtergeladen für dich. Du kannst die offline schauen.
Ne, hier, guck mal, es befindet sich, auf der DVD befindet sich ein News-Video mit Neuigkeiten aus der Videospielszene sowie Testvideos und Vorschauberichte zu ausgewählten, im Heft vorgestellten Spielen. YouTube.
Ja,
wir haben quasi YouTube drauf gedrückt. Nice. Reicht ja
crazy.
Auch.
Crazy. Aber ja, also, ich meine, warum nicht? Also, weil es kein Businessmodell ist, was sich lohnt, aber.
Ja. Also YouTube auf DVD zu brennen, ist schon ein bisschen weird auch. Muss man jetzt mal sehen.
Gut.
Ja, nice. Dann haben wir das. Waren wir jetzt quasi durch.
Dann sind wir jetzt beim Untoter der Woche.
Untote der Woche.
Also laut irgendwie, also man muss natürlich auch quasi immer die Quellen dazu sagen, ja. Und zwar, dass es irgendein Typ im Internet ist, der gemeint hat, dass wir das brauchen. Und zwar Webrings. Wir haben diese Legacy-Folge heute irgendwie, oder? Mit ganz vielen alten Sachen irgendwie. anderer Felix, weißt du noch, was ein Webring ist? Wir haben darüber geredet, aber es ist natürlich jetzt gemeint. Ja,
ich erinnere mich tatsächlich auch noch so ein bisschen, dass das gab, aber ich, ja.
Bei mir sind ganz klar die Erinnerungssynapsen Richtung GeoCities geswitcht. Die GeoCities Homepage hatten allen Webring.
Bei mir ist es tatsächlich in Richtung StumbleUpon gewechselt. Ja. Mhm. Das ist, wo ich mich noch relativ gut dran erinnern kann, weil es war sehr witzig. Gibt es das immer noch? Ich glaube nicht, ja. Das war ein Browser-Plugin und eine Webseite, wo du sagen konntest, okay, ich bin auf dieser einen Seite, bitte schick mich zu der nächsten Webseite, die auch so ist. Und dann hat es durch irgendwelche Heuristiken, Algorithmen gesagt, hier, dieser Link ist der nächste. Und dann konntest du quasi wechseln, von Seite zu Seite wechseln. Und das ist ja quasi ein Webring, der aber nicht von den Personen gepflegt wird, sondern von einer anderen Company. Und genau, Webrings sind quasi in deinem Footer irgendwelche Links zu diese Seiten, könnten auch noch für dich interessant sein. Zum Beispiel, weiß nicht, andere Computer Programmierseiten, wenn du auf dem Computerprogrammierblog bist. Und er sagt quasi, hier, diese drei Seiten finde ich cool. Und ein Webring, der wechselt quasi auch unten deine Links aus, was jetzt quasi der nächste Link ist. Oder ist es immer das Gleiche? Ich weiß nicht genau. Wenn es ein Ring wäre, würde man das ja irgendwie erwarten. Dass du quasi dich so durchklicken kannst durch diese ganzen coolen Seiten, die alle sagen von sich, beziehungsweise von dem Nächsten, dass der cool ist. Mhm. Und ja, also quasi diese eine Person, die hat gemeint, dass Webrings jetzt zurückkommen sollen, weil er vermisst die ganz, ganz arg und das Internet ist so scheiße geworden, dass man nichts mehr findet. Besonders wenn man quasi coole Blogs sucht, dann findet man die nicht mehr im Internet. Und ein bisschen recht hat er ja schon.
Mhm. Oh. Schon. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass die Nutzung des Internets einfach auch eine deutlich andere ist. Es gibt sehr wenig Leute, die random das Netz browsen. Also die meisten Leute machen unglücklicherweise die Standard-Social-Media-Apps auf ihren Mobiles auf und scrollen, machen da Doom-Scrolling durch die Feeds. Wirklich das Webbrowsen eigentlich nicht mehr, wenn du es nicht schaffst, deine Links in die Social-Media-Netzwerke zu bringen, findet dich niemand, dann guckt auch keiner deine Seite an.
So, ja, keiner drückt ja auch auf Links, das ist ja das Ding, ja, quasi du hast diesen Feed und da stehen irgendwelche Sachen drin, aber keiner drückt ja auf irgendwas drauf, sondern entweder muss es automatisch spielen oder automatisch sein. Echt? Dann bist du auch weird, Mann.
Ja, aber ich bin halt auch oldschool. Ich browse auch manchmal das Web tatsächlich, aber ich glaube, die Masse tut das nicht und deswegen glaube ich, diese Webrings, das wird eine sehr, sehr kleine Bubble, wenn die funktionieren, weil keiner mehr diesen Gedanken, den du eben gehabt hast. Du bist auf einem Blog gelandet. Sagen wir mal, du hast in deinem, was gibt's denn jetzt für
sagen
Feeds?
In deinem Mastodon-Feed.
Du hast in deinem Mastodon-Feed auf einen Link geklickt, ausnahmsweise mal, und liest nicht nur die Statements da. Oder in deinem LinkedIn-Feed.
LinkedIn-Feed.
So, und dann bist du auf dieser Homepage gelandet.
Ich habe einen LinkedIn-Feed.
Cursed. Oh, fuck.
Cursed, Mann, ja.
Ich weiß nicht, die meisten Leute lesen das da und denken sich wahrscheinlich nach einem Drittel des Artikels, zu anstrengend, ich mach's wieder zu viel Text.
Ja,
coole Homepage, ich will mehr davon. Ich bin mir nicht sicher, wie oft das noch vorkommt.
Ja. Und die Sache ist ja quasi, wenn man auf einer coolen Homepage ist, dann ist es ja erstmal so, dass man die anderen Sachen auf dieser coolen Homepage lesen würde, wenn man es denn wollte. Und nicht, oh ja, das ist eine coole Homepage, das war ein cooler Blog. Ich lese einfach irgendeinen anderen Blog, wo der Typ sagt, das ist in Ordnung. Ist ja auch ein bisschen komisch irgendwie.
Ja. Also auf dem einen Typen, auf den du dich da beziehst, der das gesagt hat, der hat jetzt einen eigenen Webring gemacht und da hat es auch so eine FAQ. Und da steht auch, dass sie halt in den 90ern
dass das mal
cool waren, vor allem wegen schlechten Search Engines. Und ich meine, das ist halt auch ein Problem, so dieses Discovery-Problem hast du wie auch nicht mehr. Wenn du halt ein Problem hast, kannst du das halt irgendwie googeln oder von mir aus auch bingen oder so oder DuckDuckGo. Mhm. Und dann findest du das halt auch einfach. Egal auf welcher Webseite das jetzt gerade lebt.
Mehr oder weniger.
Also die Sache ist jetzt.
Die Links würden natürlich dabei helfen, private oder so kleinere Seiten wieder ein bisschen prominenter zu machen, dass sie auch mehr von den Suchmaschinen berücksichtigt werden. Das ist sicherlich eine gute Sache, dass du einfach wieder dafür sorgst, dass Links mehr genutzt werden im Netz.
Mhm. Ja, nicht nur für SEO, sondern tatsächlich für normales Draufdrücken.
Ja.
Ich habe jetzt quasi auf diesen Webring mal gedrückt, bin auf der nächsten Seite gelandet, aber das ist leider schon wieder eine Sackgasse. Diese Person weiß nichts von ihrem Glück, dass sie irgendwie Teil von einem Webring ist oder wird auch nicht mitspielen oder so. Also das jetzt. Ich weiß auch nicht genau, ob die jetzt gut ist, die nächste Seite. Ich glaube, es ist nicht gut. Ich gehe mal vorne. Ja, also es war eine gute Idee bis zur nächsten Seite quasi, diese Webring.
Es war genau für eine Seite was gut.
Also, liebe Hörer, wer Lust hat, einen Webring zu machen, schreibt uns in die Kommentare, ich mache mit.
Kannst du hier bei dem Firecheck mitmachen.
Mhm. Ja, aber ich kenne
die
ja
anderen
nicht.
Zwei Seiten, ja. ich bin zwei zurückgegangen und die hatten diese Verlinkung tatsächlich. Es war jetzt nur, ich war einfach nur Pech, glaube ich.
Ja, es war nur, aber es ist halt gerade der einer vorwärts geht irgendwie nicht.
Aber witzigerweise, ich bin jetzt zwei zurückgegangen und da gibt es quasi irgendeinen Typen, der über NixOS schreibt und wie cool das alles ist. Und er hatte vor dem Blog voll mit so Krempel über NixOS. Jetzt bin ich doch ein Fan, jetzt will ich auch ein Webring. Okay, warte, ich
finde. Ja, und vor allem macht Browsen, also Internetbrowsen macht da auf einmal wieder Spaß. Es ist.
Ja, das ist dann quasi wie Doomscrolling, nur nicht scheiße.
Naja. Ob es nicht scheiße ist.
Viel
ist es
besser
halt.
Als Doomscrolling.
Nee, das ist viel besser als Doomscrolling. Doomscrolling ist quasi, du schaltest ab, das ist wie Werbung gucken. Ja, aber hier ist du, dann kriegst du quasi irgendeine Webseite und dann musst du quasi schauen, was macht diese Webseite, wer ist diese Person, was schreibt die so. Und, du setzt dich da aktiv mit dem Content auseinander und bei Doomscrolling machst du das nicht mehr. Da bist du quasi Zuschauer. Ja. Da bist du nur passiver Werbung-Anschauer. Und deswegen bin ich pro Webring auf jeden Fall.
Ja, nee. Also, warum nicht?
Ich find's nice. Der hat voll den coolen Shit geschrieben. Jetzt ich
aber es also ist glaube ich, nur dieser eine Typ, der da nicht richtig mitspielt. Und
ja,
alle anderen, weil ich habe jetzt in die andere auch zurück Richtig. Und zurück kommst du einmal rundherum bis auf diesen einen Typen.
Bis zu diesem einen Typen wieder.
Genau.
Ja, wir müssen dem mal Bescheid sagen, dass er doof
ja,
ist.
Ja, der hat's falsch gemacht.
Ja, oder der weiß, wie gesagt, das kann ja auch sein, dass er nichts von seinem Glück weiß einfach. Oder ist es ihm einfach scheißegal?
Ich glaube schon, weil er hat ja irgendwie in How Do I Join Send me an email with your email address and your website.
Ja, wahrscheinlich hat der andere nicht verstanden, was das bedeutet.
Ja.
Oder ihm war es, jetzt kann ja das sein, oder es war ein Kumpel und der hat gesagt so, hey, ich habe voll die coole Idee, wie wäre es, wenn wir so einen Webring machen? Und er so, ja, was auch immer, hier ist meine Webseite, mach halt oder so.
Ja.
Keine Ahnung, wovon du redest.
Vielleicht. Weil du kannst ja auch draufdrücken und da siehst du alle
ja.
Wreckage. Da hat ein Twitter und GitHub und Arena, was weiß ich.
Wir sind übrigens pro Twitter. Das mussten wir jetzt quasi nochmal in der Sendung sagen.
Aber sein Twitter-Account existiert nicht mehr. Also ich weiß nicht, wie.
Das heißt, er ist nicht pro Twitter. Wir schon.
Ich würde das gerne kurz erklären. Wir sind nicht pro dem Typen, der die Plattform betreibt und nicht pro Plattform, sondern wir sind dafür, diese Plattform weiterhin Twitter zu nennen, wenn man darüber redet.
Stimmt, das hätte man dazu sagen können.
Nee.
Das ist sonst missverständlich.
Das ist wohl korrekt. Zum Glück haben wir das nochmal klargestellt und sonst hätten wir wieder Hassnachrichten bekommen. Nee, wir bekommen wenig Hass eigentlich, oder?
Zum Glück.
Weiß ich nicht.
Ja, definitiv bekommen wir wenig davon. Das ist so.
Das ist nett. Wir haben einfach nur gute Hörer, das ist das Ding. Ja, für nur coole Leute, die uns zuhören. Wir haben quasi unseren eigenen kleinen Ring von coolen
Freundliche
Leuten.
Freundliche Crowd.
Ja.
Eigener kleiner Webring. Die können ja ein Binärgewitter-Webring machen oder so.
Wo die ganzen coolen Hörer von Binärgewitter dabei sind. Ja, warum nicht? So, haben wir das quasi durch. Wo sind wir? Durch Untote geschafft, oder? Oder wollt ihr noch was zu Webrings sagen?
Nope.
Auch gut. Gut, machen wir weiter.
Aber das Web, doch, ich will noch, ich habe es gerade da auf den Link geklickt. Das Ding ist wohl gehost, also ist irgendwie in Rust geschrieben. Also er hat das ja, dieses WebRing-Software-Dingsy, wo du halt dann irgendwie die Übersicht hast mit allen Links und was irgendwie das Redirecting vorwärts, rückwärts und so macht. Das hat er wohl irgendwie in Rust geschrieben und das ist auf GitHub. Also das heißt, man könnte das vermutlich tatsächlich einfach forken und irgendwie, you know, mit genug Motivation. Finde ich cool.
Ich finde es auch nice.
Ja, und wichtig zu erwähnen, und Zeit. Also Motivation mag ja oft vorhanden sein, es ist leider auch dieser Faktor Zeit.
Ach, Pablapap.
Ja, ich finde das gut. Es ist irgendwie mit Rust und ich modern und
Rust immer gut, auf jeden Fall. Alles gleich find schnell.
Gut. Was wir auch gut finden, ist AI der Woche.
Mhm.
Finden wir das?
So viele gute AI-Sachen. Ich glaube, ich hatte noch viel mehr Sachen über AI gelesen. Ich meine, jeder, also man kommt ja gar nicht drum herum, ja. Irgendwas über, was jetzt diese tollen Modelle, diese Machine Learning-Modelle alles wieder Neues können. Oder was AI jetzt neuerdings alles Tolles kann. Und diese Woche, in den letzten zwei Wochen ist passiert, dass es wohl zum ersten Mal passiert ist, beziehungsweise zum ersten Mal, wo so richtig nachgeschaut wurde, dass diese Machine Learning Modelle gegen conventional Weather Forecasting Modelle gewonnen haben. Also quasi, wie sagt man, quasi dieses Modell kann besser sagen, ob es in der nächsten Woche regnet oder nicht, als Standard-Algorithmen, die jetzt gerade noch angewendet wird. Und ich muss sagen, ich bin nicht wirklich überrascht. Also ich hätte es erwartet, weil wenn du quasi in alle Datenpunkte von der Vergangenheit schaust, bist du wahrscheinlich besser als irgendein Algorithmus, was sich wahrscheinlich eine sehr schlaue Person ausgedacht hat, aber sie kann halt nicht alles immer überall gesehen haben. Und dieses Machine Learning Modell hat halt die Daten von den letzten 50, 20 irgendwas viele Jahre auf jeden Fall gesehen und hat quasi daraus dann oder kann daraus errechnen, wie das Wetter dann wird in der nahen Zukunft beziehungsweise in der ganz nahen Zukunft. Und ja, also das, ja, wie gesagt, ich bin nicht wirklich überrascht und dieses Machine Learning Modell kommt von Google DeepMind, also die haben quasi eine Studie dazu gemacht und haben gesagt, dass ihr Zeug viel, viel genauer ist grundsätzlich.
Ja, aber es gibt da auch so einen Abschnitt, es gibt wohl auch noch einige Probleme. Also irgendwie, sie haben geproved, dass es so konzeptionell wohl besser funktioniert, aber um das jetzt wirklich irgendwie so, ja, im großen Stil die bestehenden Modelle zu ersetzen, braucht es wohl schon noch so ein bisschen, so wie ich das da verstehe. Also da steht was von, dass halt so in gewissen Hurricane-Situationen das halt überhaupt nicht besser funktioniert hat. Was schon so ein bisschen Problem ist, gerade weil, wenn es so ein Hurricane gibt, wäre es schon gut, wenn es genau ist. Oder so genau, wie man es halt sein kann. Genau, can't yet create forecast as detailed or granular as traditional ones. Also ist halt nicht so spezifisch genug, dass du halt so, ja, für jedes Kaff dein Wetterforecast machen kannst. Aber eben, das sind irgendwie alles, das klingt alles nach lösbaren Problemen, die man über Zeit lösen kann.
Ja. Sie schreiben selber über ihre Sache auch, our approach should not be regarded as a replacement for traditional weather forecasting methods, sondern als unterstützenden Mechanismus zu den bestehenden Modellen.
Das ist sicher.
Sie benutzen irgendwie auch eine andere Art von Modell, also quasi eine andere Art von Machine Learning Modell. Graphcast nennt sich das Ganze und ist quasi extra für solche Sachen quasi entwickelt worden. Und ich meine, wenn du die Zeit und die Ressourcen hast, sowas zu machen, ist schon eine coole Sache. wenn es nicht wieder nächste Woche getötet wird von Google. Genau. So, das war quasi die erste. Und das zweite ist, dass anscheinend laut einer Studie aus den USA es so ist, dass Menschen quasi Fotos von ja, AI, also quasi Machine Learning generierte Fotos, eher als realistisch eingestuft werden als echte Fotos, also quasi echt gemachte Fotos. Hier ist quasi die Einschränkung White AI Generated Faces, also quasi Fotos von kaukasischen Gesichtern. Kann man das so sagen? Ich weiß nicht. Genau, das ist quasi, was die Studie sagt. Und ist natürlich ein bisschen spannend, wie das quasi sein kann, dass quasi diese Modelle Fotos erzeugen können, die mehr realistisch sind als realistisch, also normale Fotos. Und ich habe leider auch unglücklicherweise nur die Überschrift gelesen. aber genau, vielleicht kriegen wir noch quasi irgendwas hin. Das Ganze, der Titel von dem Paper heißt AI Hyperrealism und beschäftigt sich genau mit der Frage, wie das quasi sein kann. Und vielleicht können wir quasi bis zur nächsten Sendung, oder gucke ich mir das mal bis zur nächsten Sendung tatsächlich dieses Paper mal an. Weil spannend ist es schon irgendwie. So, ist halt nicht ganz eingängig, warum das so sein soll. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist halt, dass ja quasi diese Modelle vorhandene Fotos zusammenmischen zu einem Match oder zu einem Foto, was mehr generisch ist als die anderen Fotos, die halt für irgendwelche speziellen Sachen vielleicht drin haben. Ja. Das ist quasi, ja, das ist spannend auf jeden Fall. Und Frage ist halt quasi, wenn die Modelle jetzt quasi schon so weit sind, dass die Bilder realistischer aussehen als echte Fotos, wo es dann quasi weitergehen soll, also wie man in der Zukunft dann herausfinden soll, ob ein Foto überhaupt echt ist. Mhm. Oder ob man es noch kann.
Ja, warum? Wir können doch die AI fragen.
Ja, aber das kann der ja genauso schlecht sagen, weil es ja auch nicht weiß. Es hat das ja quasi erzeugt. Aber es versteht ja nicht wirklich genau, wie. Also es hat ja, also ja. Ja. Es ist ja quasi so wie mit ChatGPT, was dir einen Satz vervollständigt dir das quasi das Bild, was du dir wünschst oder quasi irgendwas. Und so eine Vervollständigung ist halt schwierig zu sagen, ob die jetzt quasi echt ist oder nicht.
Ja, das stimmt.
Kannst dir die Example-Bilder anschauen, ist eigentlich schon, also die Bilder direkt im Artikel, diese 8 Bilder. Und ich
vollkommen verrückt
einfach. Ich könnte dir halt echt auch nicht sagen, welche echt sind und welche halt fake sind. Ist halt.
Ja, ich würde jetzt sagen, unten, das zweite unten rechts, weil da die Strähnen von den Haaren komisch aussehen irgendwie. Mhm. Von der Frau, von der weißen Frau. Und ja, vielleicht ist Haare quasi der Trick.
Ja, aber.
Weil je weniger Haare du hast, desto. Oben rechts ist ja auch, dass die Haare komisch fliegen, also oder komisch halten. Also ihr müsst leider diesen Artikel anklicken, um die Bilder zu sehen. Das tut mir jetzt ein bisschen leid. Aber Haare ist, glaube ich, das, wo man schon noch ein bisschen was sehen könnte. Weil halt die Haare sich dann nicht unbedingt an Physik halten. Mhm. Ja, also bestimmte Haare können halt nur in einer bestimmten Weise liegen. Und ich glaube, diese Modelle verstehen halt quasi nur, dass grundsätzlich Haare so aussehen. Und wenn du die alle zusammenmischst, dann sehen die Haare danach dann so gemischt aus. Aber da sind halt verschiedene Stile und verschiedene Weather Conditions und was auch immer da jetzt quasi drin ist, sind da halt auch gemischt.
Ja, ja. Ist halt.
Ja, genau.
Schwierig. Jo. Gut.
So viel. Ich habe noch eins noch? Für AI der Woche, und zwar hatten wir, glaube ich, noch nicht erwähnt.
Dolly 3.
Genau, dass Dolly 3 Wir haben noch nicht erwähnt, dass es erschienen ist oder freigegeben wurde. Und das wird beschrieben als ein ziemlicher Meilenstein in der Generative AI-Geschichte. Also der die Überschrift auf Ars Technica sagt hat, das ist ein Wake-up-Call für die Visual Artists und natürlich auch für alle anderen von uns, weil die Bilder einfach so gut werden, dass es ziemlich beeindruckend ist.
Mhm. Es kann auch fast schreiben, würde ich sagen. Ist immer noch ein bisschen behindert. Also, ja, also quasi, ich glaube, dass das Problem ist quasi dort auch, dass diese Modelle halt nicht verstehen, was das für uns bedeutet, oder was quasi Text für uns bedeutet. Mhm. Sondern quasi nur, wie bestimmte Sachen aussehen sollen, wenn man sie denn normalisiert.
Stimmt, wir hatten irgendwie. Für irgendwas haben wir es ausprobiert und haben gesagt, es soll ein Logo generieren und dann irgendwie Brandname. Mhm. Und dann soll er Logos generieren und ungefähr in der Hälfte der Brandnames war der Name halt einfach falsch geschrieben mit so Typos.
Ja.
Was schon ein bisschen lustig ist.
Mhm. Das stimmt.
Das kannst du wie nicht. Das ist wie so wichtig, ja. Das so wie essentiell, dass du diese Buchstaben genauso in dieser Reihenfolge, das ist nicht so. Ein Punkt, wo du dann so kreativ sein kannst und sagen kannst, hier genau. Mach ich noch so einen anderen Buchstaben rein oder hier, den lasse ich weg, weil den finde ich, der sieht ein bisschen doof aus.
Ja, der passt nicht zu der Komposition von dem Bild, was ich mir sonst überlegt
genau,
habe.
Genau, darum lasse ich den jetzt einfach weg. Ich glaube, dieses Verständnis, da braucht es, glaube ich, noch so ein bisschen.
Mhm, genau, da braucht es quasi noch einen Mechanismus, weil ich glaube, es gibt gerade keinen echten Mechanismus, um das abzufangen. Mhm. Sondern das fällt da quasi mal raus und da gibt es vielleicht noch so ein paar Checks, die halt gucken, ob das überhaupt sein kann. Und halt diese, weiß nicht genau, ob der jetzt auch so einen Penis generiert hat oder sowas, das guckt ja Dolly 3, glaube ich, schon. Beziehungsweise ist halt auch dann irgendwo anders an einer anderen Stelle schon rausgefiltert. Aber solche Sachen, so besonders Texte, ist halt schon wichtig. Mhm. Aber ich muss sagen, GPT-3 ist besser, ja, ein ganz, ganzes, beziehungsweise Dolly 3 ist ein ganz, ganzes Stück besser, als was Dolly 2 quasi abgeliefert hat, weil Dolly 2 hat einfach gesagt, und dann kam da halt irgendwas raus. Aber überhaupt nicht das, was du dir gewünscht hast. Und das, was da jetzt quasi so erzeugt wird, ist schon geil einfach. Es sieht richtig, richtig, richtig gut aus.
Mhm. Auf jeden Fall.
Schon sehr, sehr cool.
Ja, also auch was Adobe, also wir haben, glaube ich, schon mit so gesprochen, was Adobe im Photoshop eingebaut hat mit ihren Firefly-Modellen. Das ist ja auch richtig beeindruckend, was man da mittlerweile machen kann. Wo du das gerade eben mit dem Rausfiltern gesagt hast, das finde ich auch eine interessante Diskussion, dass da auch gesagt wird, wenn wir uns zu sehr auf diese Modelle verlassen und darauf verlassen, dass die Anbieter dieser Modelle einfach bestimmte Dinge rausfiltern, wer sagt, dass sie uns nicht an anderer Stelle auch filtern, beziehungsweise dann darin begrenzen, was man damit machen kann und damit letztendlich eine Art Zensur durchsetzen, wo man hinterfragen muss, ob man die haben will. Finde ich eine sehr interessante Diskussion.
Ja,
letztendlich also räumt man damit so den Tech-Grüßen wieder eine ganze Portion Macht ein, wo wir jetzt schon merken, mit den Social Networks, dass es nicht gesund ist, dass das in privater Hand und erst recht nicht in privater Hand von einigen wenigen Eigentümern liegt.
Ja, auch quasi, dass es nicht öffentlich ist, was tatsächlich passiert.
Ja.
Ja, das ist ja auch immer das Ding, wenn man sagt, okay, wie bei Verschlüsselung, okay, das Verschlüsselung funktioniert so und so und wir benutzen die, dann ist es mehr in Ordnung, als wenn man sagt, jetzt wie bei anderen Verschlüsselungen, zum Beispiel, die in der Bundeswehr eingesetzt werden, ja, wir benutzen das und das ist ein geheimer Algorithmus.
Mhm.
Und
genau, wobei sich das ja dadurch, dass es sich in der Security-Szene durchgesetzt hat, dass nur die offenen Algorithmen wirklich sicher sein können, weil nur dann, wenn jemand anders den Algorithmus versteht und allein aufgrund der Schlüsselmechanismen dann nicht da reinkommt, dann wird er als sicher betrachtet. Diese Überzeugung hat sich ja auch sozusagen von außen durchgesetzt. Sie versuchen bisweilen immer noch geheim zu halten, was denn für ein Algorithmus zur Anwendung kommt, weil man es an den Transportdaten ja oft dann auch nicht sieht oder hoffentlich nicht sehen kann. Schon, aber grundsätzlich wollen sie ja schon wenn das benannt wird, was für ein Algorithmus das ist, den Review haben, dass die Community auch sagt, jawohl, das ist soweit sicher.
Mhm. Ja, ganz passend dazu, weil das auch jetzt gerade erst rauskam, das Etsy, die, das Standardisierungsgremium, hat sich jetzt wohl dazu durchgerungen, Tetra, also den, diesen Sprechfunk für Behörden, beziehungsweise für die Polizeifunk, dass halt der Algorithmus, der Verschlüsselungsalgorithmus, der da verwendet wird, auch open-sourced wird, also quasi die, dieser Mechanismus. Aber das halt erst, nachdem quasi in niederländisches Security-Business 5 Vulnerabilities in Tetra gefunden hat.
Big yikes.
Ja. Genau, das. Ja, und das bei diesen anderen Plattformen, die halt nicht Security sind, das ist halt auch ein anderes Klientel, würde ich sagen, was sich da weniger drin interessiert, ob jetzt quasi diese Algorithmen sicher sind oder ob quasi das, was da erzeugt wird, ob das da gefiltert wird.
Aber ich meine, das ist ein Riesenproblem. Also das, ich weiß nicht, in welchem Artikel das jetzt stand. Also halt ein generelles Problem, dass es halt nicht nachvollziehbar ist, wie dieses Modell zu dem Schluss gekommen ist.
Ja.
Zu dem es halt gekommen ist. Und es halt für ganz viele Industriezweige ist das halt dann schwierig, wenn du keine Nachvollziehbarkeit hast. Das Modell einfach
ja.
sagt,
du kannst ja noch nicht mal das. Kannst du nicht mal das gleiche Bild zweimal erzeugen.
Ja. Aber ich glaube, es stand also, für die Wettermodelle, eines der Probleme, die sie da ansprechen, ist genau das, dass halt ein Meteorologe nicht, der ist halt einfach eine Blackbox, es ist halt Shit in, Shit out. Und ja. wenn Shit out gut ist, ist geil, aber du hast halt keinen Weg, da irgendwas
noch zu sehen.
Zu sagen, ja, das plausibel oder
ja, das, die Mathe hat gesagt, dass das da rauskommen muss.
Genau.
Sondern es ist halt einfach ja. nur ein riesiges Netz mit Milliarden von Parametern, die da irgendwie miteinander einfach so Grundrechenarten spielen und am Ende fällt dann quasi das raus.
Und ich meine, ja, da geht es jetzt irgendwie um Wetter, aber wenn du da irgendwie, ja, denkst du, ja, okay, für Medizin oder so, das ist dann halt irgendwie, du willst nicht, dass dein Arzt einfach sagt, so, ja, ChatGPT hat gesagt, das Ding ist ein Tumor. Wir operieren jetzt mal.
Ja,
das
ist aber auch, das ist aber klar bei, also ich denke, das muss ich auch noch ein bisschen, muss ich noch ein bisschen mehr durchsetzen, dass es klar wird, diese ganzen Modelle können immer nur unterstützend sein, weil sie halt genau diese ganzen Limitationen haben.
Ja, aber selbst wenn sie unterstützend sind, also wenn du die in so einem Umfeld einsetzen willst, dann muss es halt einen Weg geben, nachzuvollziehen, wie dieses Ergebnis zustande gekommen ist.
Ja, nicht unbedingt, oder? Also ich weiß nicht, ich stelle mir jetzt so vor, als Arzt, du schickst irgendjemand anders, du schickst einen anderen Arzt dieses Bild und sagst, hier, was denkst denn du? Und er sagt so, oh, ich glaube, es ist ein Tumor. Ja. Und das ist dann quasi die Aussage. Und dann fragst, also du kannst dir natürlich nochmal fragen, warum er das denkt. Und dann sagt er, ja, das sind hier diese Pixel. Und dann machst du halt damit weiter, aber das ist ja quasi nicht final. Sondern du musst es dann immer noch bewerten, auch wenn das quasi, als ob es jetzt quasi eine andere Person ist oder ein anderes oder eine Technologie, die kann an der Stelle nur unterstützend sein. Wenn du dir halt nicht sicher bist, dann müssen halt die nächsten Schritte sein, je nachdem wie, also bei Medizin wissen wir eh nicht, keine Ahnung, was das alles da bedeutet, aber muss man halt sich überlegen, ob es sich lohnt, dann nochmal einen anderen Mechanismus von Analyse oder von einer Überprüfung durchzuführen, zum Beispiel jetzt weiß nicht, Kernspintomographie, ich weiß noch nicht mal, ob man das benutzt bei Krebs.
Keine Ahnung.
Aber sowas quasi, irgendwelche anderen Technologien oder irgendwelche anderen Mittel, die du noch zur Verfügung hast, um zu schauen, ob das sein kann oder nicht.
Ja, ja. Aber ich glaube, es wäre schon wichtig, wenn du daher eben nachvollziehen kannst, warum das jetzt so ist. Und nicht einfach so, ja, es ist oder ist nicht. Ich glaube, das hilft schon, weil wenn du bei dem Beispiel bleibst, wo du halt einen anderen Arzt, der sagt dir ja nicht einfach so ja oder nein, sondern der gibt dir ja auch eine Begründung dazu. Oder wenn du irgendwie mach mal eine Argumentation oder so, dann willst du ja irgendwie Quellen und die ersten haben ja die ersten Modelle haben ja auch angefangen, jetzt irgendwie so Quellen zu den Argumenten zu liefern. Nicht einfach irgendetwas zu behaupten, sondern halt dann auch irgendwie Quellen dazu anzugeben. Dass du halt das,
aber das
verifizieren
ist
kannst.
Aber das ist, diese Quellen kommen, sind immer das, was nachträglich noch mit in den Prompt reinkam, oder? Das sind nie Quellen von dem eigentlichen gelernten Zeug.
Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht genau, wie sie das machen, aber ich wäre jetzt schon davon ausgegangen, dass das schon irgendwie verlinkt ist zwischen, ja, was auf was sie gelernt haben, wie sie halt zu dieser Aussage gekommen sind, was sie als Inputs genommen haben.
Also ich hätte jetzt gedacht, zum Beispiel bei Bing Chat oder sowas, wenn du denen was fragst, dann sagt er hier die und die Antwort und das sind die Quellen und dass das als Embeddings nur dazukommt. Also Embeddings sind quasi ein Mechanismus, wie du andere Quellen zu so einem Vektor machen kannst und dann hast du eine Anfrage und dann guckst du quasi, welche Quelle da der Vektor am nächsten ist und dann ziehst du die mit in den Prompt rein und dann hast du natürlich die Quelle dafür, weil du ja quasi daraus, also du weißt ja, wo das quasi herkommt. Für die ursprünglichen gelernten Daten, das ist, weiß ich nicht genau, ob das funktioniert.
Keine Ahnung.
Bin mir unsicher. Also wie gesagt, für das Zeug hätte ich jetzt gedacht, dass es so ist, weil ich habe mal LocalGPT ausprobiert und LocalGPT hat genau diese Möglichkeit von Embeddings, also dass du quasi deine eigenen Dokumente vektorisierst. Und dann quasi bei einer Anfrage mit reingibst. Und dann sagt dir natürlich auch die Quellen dazu, weil er weiß ja, wo das herkommt, weil das ja vorher quasi zu Vektoren.
Aber im Prinzip kann dein Modell kann ja diese Information beinhalten. Also diese Informationen kommen ja irgendwie in dieses Modell. Und da kann ja einfach die URL dazu sein. Ist ja nicht so ganz ein, warum
bin mir unsicher, weil das ja quasi, also du nutzt ja quasi diese Informationen von diesen 1000 Millionen, Milliarden
Aber
Quellen.
Die kommen ja überall, also ja, das kommt ja immer irgendwo her.
Aber am Ende ist es ja quasi, hast du ja nicht mehr diese Informationen selber, sondern du hast sie ja komprimiert. Du hast ja quasi wie so ein Lossy, so ein JPEG, ja. Du erzeugst quasi ein JPEG vom Internet. Und im JPEG vom Internet steht nicht überall die Quellcode noch dazu, die Sourcen dazu, sondern es ist halt dann einfach ein bisschen blobbig, ja. Und dann fragst du es so, ja, wie sieht denn das aus mit dem Ding? Und dann erzeugt es dir halt irgendwas, wo er denkt, das passt so ungefähr. Ich glaube nicht, dass es so einfach ist, quasi für diese unterliegenden Modelle, diese Quellen für die Antworten wieder zu finden. Aber vielleicht liege ich da auch falsch, keine Ahnung. Ich weiß, dass es für Embeddings funktioniert, für dieses zusätzliche Hinzufügen von Daten, wenn du quasi angefragt hast und dann sagt er, ja, das passt so am ehesten, nimmt er das mit rein und sagt dann hier, diese drei Quellen, diese drei Vektoren sind ungefähr das, was du haben willst. Aber das Core-Modell, also wie überhaupt Sprache erzeugt wird, dass es
ja, gut, dass ja
halbwegs artikulieren kann. Das ist ja, da kannst du ja nicht sagen, so, ja, woher weißt du
ja,
denn,
ja, aber das
wie
ist ja
man
auch
jetzt
egal.
Einen deutschen Satz erzeugt?
Das ist ja auch egal.
Aber woher weißt du denn beim Lernen, was egal ist und was nicht? Weißt du, also ja, du kannst quasi sagen, es ist mir egal, wie du Deutsch sprichst, aber dass du Deutsch sprichst, ist mir wichtig, aber
genau, aber was ja zählt, ist halt irgendwie der Inhalt, was es dann irgendwie formuliert, was es dir als Antwort gibt. Und dafür, ja, also diese, genau, also vielleicht sind das einfach, also ja, vielleicht machst du das tatsächlich einfach nur über diese Embeddings, also kann sein. Aber das ist ja eigentlich das, was nachher relevant ist für dich. Es ist dir ja egal, woher oder wie es deine Frage interpretiert und wie es dir auf Deutsch eine Antwort gibt.
Also wenn du quasi alle Sachen nochmal als Embedding mit reinnehmen kannst, dann ist es natürlich gut. Ja, ja. Also wenn du sagst, okay, ich habe quasi über das komplette Internet gelernt, aber ich habe das ganze Internet, alle Quellen nochmal einzeln da liegen und frag die halt quasi mit an, wenn da jemand nachgefragt hat, dann kann das schon funktionieren, ja. Und vielleicht reicht es auch, ja.
Ja.
Vielleicht ist es das. Da müssen wir vielleicht noch irgendwo dazu schreiben, was Embeddings sind. Weil das hatte ich letztes Mal auch googeln müssen. Und es war nicht die erste Treffe.
Du hast es gegoogelt, du hast es noch nicht ChatGPT gefragt.
Ich hab's. Ja, doch, aber er hat halt, der war sehr, sehr generisch. Ich wollte aber ein bisschen mehr wissen als quasi, ja, Embeddings sind quasi irgendwie das. Sind
Dinge.
Es gibt ein Video von dem Numberphile, sondern das andere Ding.
Der Computerphile? Einfach?
Computerphile, genau. Aber ich muss sagen, es hat mir nicht so richtig geholfen. Vielleicht bin ich auch ein bisschen dumm. Ja.
Aber stimmt, von denen habe ich letztens auch irgendwie so 2-3 Videos wieder mal geschaut und ich meine, die sind eigentlich schon, die erklären das Zeug eigentlich immer, eigentlich schon ziemlich cool.
So, warte, ich verlinke mal hier irgendeinen Artikel, den ich jetzt in meiner History noch hatte. Ja. Den habe ich mir anscheinend gebookmarkt, deswegen kann ich nicht.
Muss
so
der gut sein.
Das ist quasi mein Embedding jetzt hier. Bookmarks und dann irgendwo was reinschreiben. Und dann sagt ihr, hier, wie wär's denn mit diesem Bookmark, was du dir mal gebookmarkt hast?
Did you try? Ja.
Ja. So, okay. Was Dream Studio haben wir hier noch? Wer hat das so mit reingetan? Was ist ein Dream Studio? Markus?
Dream Studio. Da wollte ich von erzählen, weil ich nachdem ich über DALL-E gelesen hatte, noch mal ein bisschen mit den Generative AIs rumspielen wollte und Dream Studio ist ja nicht frei verfügbar. Mhm. Und dann bin ich auf Dream Studio gestolpert und Dream Studio ist aber natürlich kein DALL-E, sondern Dream Studio ist Stable Diffusion, aber da kriegt man, wenn man sich einloggt, erstmal ein paar kostenlose Credits und kann da ein bisschen mit einem Prompt rumspielen und sich hübsche Bilder von Rittern, die mit Schwertern auf Schlachtfeldern stehen, generieren lassen.
Also ich muss
einfach nochmal demonstrieren, was die Generative AI-Sachen mittlerweile können und das ist schon super beeindruckend.
Also Stable Diffusion XR ist schon cool, weil du damit relativ wenig Prompting halbwegs anständige Bilder erzeugen kannst.
Ja, genau das.
Also das ist schon cool. Es geht in Richtung DALL-E 3, aber DALL-E 3 ist natürlich noch krasser einfach. Also das, was da quasi rausfällt, sind noch bessere Bilder. Noch ein Stück besser. Aber Stable Diffusion XR funktioniert schon sehr gut.
Ja, genau. Und dieses Dream Studio war ein mit kurzer Suche zu findendes Ding, wo man einfach dann machen konnte. Es gibt natürlich eine ganze Menge Open-Source-Zeug auch, aber es ist schon gefühlt ein bisschen Aufwand, das zum Laufen zu kriegen.
Ja, also es gibt immer mal wieder irgendwie Leute, die das dann auf ihrem MacBook zum Laufen bringen, was ich halt irgendwie krass finde. Aber wenn du es wirklich, also performanter irgendwie ein paar Bilder erzeugen willst, dann ist es schon, brauchst du schon relativ viel Ressourcen. Für die Bilder aber ein ganzes Stück weniger als für die Sprachmodelle, also für Sachen wie, die in Richtung ChatGPT gehen.
Was counterintuitive ist, finde ich, weil eben, es sind Bilder. Also ich hätte gedacht, um die Modelle abzubilden, wird es viel mehr Rechenleistung brauchen. Aber klar.
Ja. Das ist, weil diese, ja, also so kann ich es mir übrigens vorstellen, weil quasi du für Text viel mehr Input nimmst. Ja, also du hast viel mehr Sachen, die relevant sind für deinen Input. Mhm. Und eine Sache ist natürlich auch der komplette Kontext von den Fragen vorher. Ja, oder von dem Gespräch, von den Token, die da relevant sind und für ein Bild erzeugen, sagst du diese Sachen. Und dann macht er halt daraus über 40 Steps oder so.
Mhm.
Also hier bei dem ist jetzt Default 40 Steps. Erzeugt er quasi darüber ein Bild, indem er quasi ein bisschen was davon oder was davon generiert, dann irgendwie 80% davon wegwirft oder weiß nicht, ein paar 90%, je nachdem, wie halt deine Steps sind, und das halt 40 Mal macht.
Ja.
Und bei diesen Sprachmodellen ist halt das die Funktionsweise anders. Er muss ja quasi jeden einzelnen Token errechnen. Jeder Token, der da quasi geantwortet wird. Und und diese Modelle sind viel größer. Die sind absurd riesig. Ja, du kriegst die quasi, wenn du so moderne Modelle benutzen möchtest, dann passen die halt gerade nur in diese riesigen Grafikkarten von Nvidia, die irgendwie 100 GB RAM haben.
Ja.
Und das ist halt anders mit Sachen wie Stable Diffusion.
Habt ihr auch dieses eine Bild gesehen, wo jemand, ich weiß gar nicht mehr, vermutlich was ChatGPT oder so gefragt hat, ob es denn ein afrikanisches Land gibt mit K, und dann sagst du, nein, gibt's leider nicht, den Kongo, und, ja, gibt's nicht.
Kenia?
Oder was, Kenia? Irgendwie so, das war voll gut.
Demokratische Republik Kongo, könnte man ja sagen, okay, es fängt mit D an. Ja.
Was, Kenia? Ja, es hat auf jeden Fall halt das eine Land mit K irgendwie gesagt, ja, das, und dann gesagt, ja, es gibt das aber nicht mit K. Was schon so, wo einfach so der Verständnisteil so ein bisschen gefehlt hat.
Ja.
Muss ich mal schauen, ob ich das noch finde. Wenn ich das noch finde, dann werde ich das verlinken. Ja. Aber das ist mir jetzt nur gerade eingefallen mit dem Tokenizing. Da hat vermutlich irgendwas mit dem Tokenizing halt auch so ein bisschen schief gegangen. Und auch Zählen und so scheitert oft am...
Ja, es ist ein bisschen so, wie wenn 4chan versucht zu zählen auch, ja.
Genau, das scheitert halt so ein bisschen am Tokenizing.
Ja.
Weil je größer du die Tokens machst, desto ungenauer wird's, aber je kleiner du sie machst, desto mehr Aufwand wird's halt auch, das zu machen.
Ja, also das ist, ja, ist schwierig. Darum. Genau. Also wie gesagt, diese Sprachmodelle sind einfach so gigantisch viel größer als diese Modelle für Bilder. Mhm. Ja. Genau. Das Coole ist bei diesem Dream Studio, du kannst auch den Seed mit angeben. Und das finde ich immer eine spannende Sache, weil das hast du zum Beispiel bei Dolly 3 und so nicht. Der Seed ist quasi, der sagt quasi, aus welchem Zufall dieses Bild erzeugt wird. Und wenn du den gleichen Seed verwendest und den Prompt ein bisschen änderst, dann siehst du, wie das Bild ein bisschen auch anders nur erzeugt wird. Ja, aber dass quasi die groben Sachen immer noch mit dabei sind. Oder wenn du sagst, okay, ich nehme einen negativen Prompt mit rein und sage, ich möchte quasi keine 3 Arme oder sowas haben, dann siehst du quasi, wie sich das Bild dann basierend auf diesem negativen Prompt auch ändert. Mhm. Das ist schon sehr cool. Also quasi zuzugucken, wie dieser Input zu einem anderen Output führt, mit dem gleichen Anfang, mit dem gleichen Seed halt.
Ja, ich hab den Hacker News Dingsy gefunden.
Wunderbar. Das, so gut sind wir vorbereitet, genau, dass wir alles nachträglich mitten in der Sendung finden.
Genau, und zwar hat es halt irgendwie gesagt, es war wohl ChatGPT. Yes, so, also die Frage war, wusstest du, dass es kein Land in Afrika gibt, das mit K anfängt, und dann sagt ChatGPT, ja, das ist korrekt. Es gibt irgendwie 54 recognized Länder in Afrika, und keins davon fängt mit K an. The closest is Kenya, which starts with a K sound, but actually spelled with a K sound. it's always interesting to learn new trivia facts like these.
Yeah.
Was halt auch so, ja, yeah, so close.
Ja, weil quasi diese Modelle dazu zu bringen, welchen Quatsch zu erzählen, das geht immer noch gut, ja. Und wenn du das möchtest, dann geht es, ja. Und du kriegst ja quasi immer noch quasi über die verschiedensten Wege raus, wie das Modell eingestellt ist, also quasi, was der vorherige Prompt ist. Mhm. Weil halt diese, das ist ja immer noch eine Textvervollständigung. Und wenn der in der Textvervollständigung drin steht, bitte sag nicht, wie du gestartet wirst, dann kriegt man das halt trotzdem noch raus über verschiedenste Wege. Und ganz weg wird es niemals gehen. Also Prompt Injection wird niemals weggehen. Dafür kann man zu wenig nachvollziehen, warum jetzt quasi das Modell was sagt und was nicht. Das hatten wir auch schon vorher. So. Okay, jetzt sind wir durch die Dinge alle durch, oder?
Mhm.
So.
Yep.
Was ist das nächste? Was haben wir?
News. Jetzt kommen wir zu den News. News.
Okay, haben wir zuerst hier ein Ding, was ich kurz picken wollte, beziehungsweise wo ich darauf hinweisen wollte. OpenZFS hat ein wunderbares neues Feature bekommen, was alle sich die ganze Zeit immer gewünscht haben. Und jetzt ist es tatsächlich endlich da. Und zwar die Möglichkeit, dein RAID-Set zu expanden mit einer neuen Festplatte. Das heißt, quasi, wenn du eine neue Festplatte reinsteckst, dann wird das nicht irgendwie mehr redundant oder so, sondern dann wird tatsächlich dein Pool größer.
Crazy. Das, ja. Das, was literally jedes andere RAID seit immer macht.
Ja, pretty much, ja. Genau. Ja.
Also ich meine...
Und jetzt kannst
du ZFS auch... Nice, dass sie das auch noch können, aber...
Es hat ein bisschen gebraucht.
Schon ein bisschen, ist schon auch ein bisschen spät, aber ich meine, ja.
Besser spät als nie. 2021 im Juni wurde das wohl irgendwie quasi mal eingebracht, dass die das jetzt, dass das quasi kommt. Und kaum drei Jahre später ist es schon soweit.
Das geht ja. Ja. Nee, aber es ist also, ja. Also, ja, fairerweise muss man sagen, irgendwie, du. Das ist auch so ein komischer Home-User-Anwendungsfall.
Ja, genau, das ist ein Home-User-Anwendungsfall, darum, weil quasi im Business ist es so, du kaufst einen neuen Computer mit ganz vielen Festplatten.
Und dann kopierst du einmal alles rüber und fertig. Und ich meine, ich hatte...
Ja, oder du stellst ihn dazu, ist ja scheißegal einfach.
Und ich muss sagen, ich hatte es in meinem Home-Anwenderfall, ich hatte das Problem jetzt echt nicht oft.
Okay.
Aber, ja, fair enough.
Ja. Also ich hatte bei mir diesen Fall eigentlich, also ich habe in meinem NAS gerade nur SnapRaid und MergerFS, also ich habe quasi ich habe ZFS dann auch noch nicht ausprobiert und jetzt würde ich es mir tatsächlich vielleicht überlegen, aber vielleicht auch nicht, vielleicht ist es auch einfach egal.
Also ich meine, es ist sicher ein gutes Feature.
Ja, also. Nee, auf jeden Fall. Viele, viele Leute oder ganz, ganz viele Leute, speziell wenn du so einen NAS hast und du kaufst quasi irgendwie jetzt eine 12-Terabyte Festplatte, willst du zu deinen 4-Terabyte-Festplatten, zu deinen 4-Terabyte-Festplatten zustecken, damit es einfach größer wird, ist ja schon eine coole Sache. Genau.
Okay.
Also ich finde es
nice. Nee, also.
So, was haben wir hier?
Gute Sache. Als nächstes. Bisschen peinlich, dass es so lange gedauert hat, bis das gebracht haben, aber
hey. Was lange wird, ist endlich gut. Oder was lange ist, wörtlich.
Ja, irgendwie so. Irgendwas.
Was lange wird. So. Ja.
Ja, genau, was lange wird. Das war das. So, was ist das nächste?
Das nächste ist iLeakage.
Was ist das?
Was
iLeakage ist der zweite Frühling von Spectre und wie hieß da das, der Verwandte dazu?
Meltdown?
Ja, genau. Und zwar haben da Security Analysts herausgestellt, dass alle Apple-Plattformen, also sowohl macOS als auch iOS, immer noch darunter leiden, dass es Timerless Speculative Execution Attacks gibt, die ermöglichen, dass da Webseiten Daten auslesen, die sie nicht auslesen können sollten. Und ich finde, dafür, was da beschrieben ist und das, was auch auf dem dazu, also es gibt einmal iLeakage.com, wir wissen ja, keine vernünftige Lücke oder Disclosure ohne gute Homepage.
Und die haben sogar ein Logo.
Ja, die haben sogar ein Logo.
Haben sie
einen
die Song?
Sind von mehreren.
Drei Videos haben sie.
Von mehreren Universitäten oder aus dem Kontext mehrerer Universitäten. Ja, also das scheint
haben
schon ziemlich
fundiert eine Sponsorseite, zu sein. Also das läuft bei denen auf jeden Fall.
Ja, da läuft so einiges. Genau, und der Punkt ist, dass es für die iOS-Geräte anscheinend immer noch keinen Fix gibt, wenn die Seite aktuell ist. Und
okay, also quasi Mitigation ist das gleich off für den Kernel und dann geht's los oder was?
Genau.
Und ich weiß nicht genau.
Also die Demos zeigen, wie sie Instagram-Credentials auslesen, weil sie den Passwortmanager, in dem Fall in der Demo in LastPass, dazu triggern, dass er ausgelöst wird, obwohl die Seite, für die er auslöst, nicht im Vordergrund ist.
Ha, okay, krass.
Ja, und dann ergaunern sie sich so die Credentials Und das ist schon...
Durch Autofilling quasi. Mhm. Mhm. Manager. Okay. Krass. Genau.
Und für iOS gibt es auf der Seite einen Beschrieb, nicht für iOS, Entschuldigung, für macOS. Gibt es einen Beschrieb, wie man den Safari auf macOS mit einem experimentellen Flag dazu bringen kann, ja, eine Mitigation dafür anzuwenden, also dass er nicht mehr drauf reinfällt. Aber für iOS gibt es anscheinend eben immer noch keinen Patch und auch kein Workaround. Was extrem kritisch ist, weil auf iOS kann man keinen anderen Browser benutzen. Also alles, was an anderen Browsern im App Store ist, benutzt Under the Hood WebKit, was diese angreifbare JavaScript-Engine hat oder diese nicht korrekt implementierten Sandboxing-Mechanismus hat.
Ja, oder, genau, und keine Mitigation, um dieses Problem zu lösen quasi. Genau. Aber es ist halt schon krass, wie gut das funktioniert, also laut diesen Videos, die ich jetzt hier gerade gesehen habe, von 1 Minute 20, wie schnell es auch funktioniert. Also du musst nicht irgendwie eine Dreiviertelstunde auf irgendeiner Webseite sein oder so, sondern es funktioniert einfach so. Und das ist schon sehr, sehr krass.
Mhm.
Ja, also schon echt, echt übel. Macht ein bisschen Angst, muss ich sagen, um die Apple-Leute jetzt.
Und eben, ich habe auch die Videos gesehen und habe auch gedacht, das darf nicht wahr sein. Und dann finde ich aber das Echo, was das im Netz auslöst, ziemlich leise.
Mhm.
Das ist das, was mich irgendwie so ein bisschen stutzen lässt.
Ja, krass.
Ja, also die eigentliche ein paar Security-Leute, mit denen ich gesprochen habe, die sagen einfach, ja, die beste Mitigation ist kein Safari mehr nutzen. Und das bedeutet für iOS-Geräte, benutzt deine iOS-Geräte nicht mehr, um im Internet zu surfen.
Aber das reicht ja noch nicht mal, sondern du darfst ja auch quasi keine Webview oder sowas benutzen. Ne?
Eben, also das ist schon ein ziemlicher Killer für alle iOS-Geräte. Und
das ist schon eher sehr blöd irgendwie,
ja. Und dann wundert es mich schon stark, dass Apple da nicht schon längst das nicht in einem der jüngeren Security-Patches inkludiert hat. Auf der anderen Seite habe ich versucht, mit einem Kollegen zusammen die Tage, weil mein Mac ist auf einer zu alten macOS-Version, da lohnt sich es noch gar nicht. Also ich kann gar nicht versuchen, diese Safari Workarounds anzuwenden, weil mein macOS zu alt ist. Und ich habe es beim Kollegen versucht und das, wie es auf der iLeakage-Seite beschrieben ist, hat nicht funktioniert. Und das hat mich auch wiederum ein bisschen in Zweifeln gebracht, wie aktuell diese Seite eigentlich ist.
Mhm. Aber das Paper, im Paper steht irgendwas, das habe ich jetzt gerade, weil du es gesagt hast, da stand was von November.
Was ist jetzt?
2023. Also das scheint schon aktuell, zumindest das Paper scheint aktuell zu sein. Es kann natürlich sein, dass es Apple jetzt schon gefixt hat oder so. Das kann natürlich sein, dass sie jetzt das Paper und dass sie aber irgendwie Apple das, ja,
irgendwie das Draft steht auf der Homepage, wann sie Apple informiert haben, wo war das? Irgendwo
25.10. hat Ars Technica drüber geschrieben.
Also ist jetzt hier, auch September, schon wieder September letzten Jahres.
Genau, when did you notify Apple? Was war 12. September, ja.
Ja. Keine Ahnung. Aber ja, dann nicht mit euren iOS-Devices Internet benutzen.
Computer.
Keine unbekannten Webseiten mehr ansurfen.
Genau, einfach jetzt quasi Flugmodus. Und dann ist fertig.
Mhm.
Bis fertig ist.
Oder gleich ein Schredder und nicht mehr irgendwas mit Holz.
Und ein neues kaufen.
Irgendwas mit Holz. Einfach irgendwas mit Holz. Dann kannst du nicht mehr gehackt werden.
Stimmt, dann braucht ihr eh einen Schredder, dann könnt ihr auch den quasi vorher schon anschaffen. Und die erste Sache, die ihr mit dem Schredder macht, ist euer Telefon zu schreddern.
Ja, ist crazy.
Okay. Es kommt doch bestimmt auch wieder ein neues iPhone raus, oder? Dann warten wir einfach darauf. Das dauert jetzt bestimmt noch eine Dreivierteljahr oder so, bis man das dann geschickt bekommt. Dann oder war nicht dieses Apple-Event oder so vor kurzem erst?
Es hat ja gerade erst ein neues iPhone gegeben. Das dauert jetzt wieder ein Dreivierteljahr, aber du hast schon recht.
Okay. Das heißt, man kann es jetzt schon kaufen, aber man kann es noch nicht bekommen, oder? Das war das Ding.
Nein, du kannst jetzt das neue iPhone, das neueste ist jetzt das 15er. Das kannst du haben.
Okay, aber das kann man jetzt schon kaufen.
Ja.
Okay, alles klar. Dann ist ja gut. Ja, genau, kauft einfach mal ein neues iPhone und wenn es ankommt, dann
das
ist
das neue iOS hat ja aber auch den Patch noch nicht.
Kauft kein neues iPhone, kauft wartet noch ein Dreivierteljahr.
Nein, euer iPhone, was ihr habt, ist gut genug. Man soll die Dinge einfach lange nutzen. Das ist ressourcenschonend und so.
Benutzt es länger. Genau.
Oder einfach keine schrägen Webseiten ansurfen.
Das ist ein guter Move, ja. Keine unbekannten Apps installieren, keine schrägen Webseiten ansurfen und schon seid ihr sicher.
So. Passwortmanager, die ohne Bestätigung von euch irgendwas einfüllen benutzen und immer fragen, ob ihr das gerade getriggert habt, wenn er euch fragt, ob er irgendwas einfüllen soll.
Ja, genau. Und Adblocker benutzen, damit ihr nicht auf irgendwelchen komischen Seiten auf einmal irgendwelchen JavaScript injected bekommt. Adblocker sind immer gut. Kann man doch jetzt auch bestimmt unter Apple machen, oder?
Ja.
Ja, ja, das so weit ist es schon. Aber muss man für zahlen oder so? War das nicht so was Komisches nur? Gibt's die jetzt auch schon kostenlos?
Ja.
Ich weiß nicht, du musst mir das erzählen.
Ich bin gerade so zögerlich, weil ich versuche gerade nachzugucken, wie der letzte, den ich benutzt hatte, hieß. Wenn das mit meinem Namensgedächtnis nur ein bisschen besser funktionieren würde. Und zwar die Dinger, die implementieren Filterlisten für den Safari. Und da alles, was Browser ist auf dem iOS-Gerät, Safari ist, wird das dann auf alles angewandt. Und damit blockierst du dann die Quellen, die auf diesen Listen stehen. Das ist eine ganz coole Sache. Effektiv.
Okay. Kann der auch YouTube-Werbung blocken?
So, und der hieß OneBlocker, genau, den ich hier habe.
OneBlocker. Block them all.
Oder Hash. Warum Hash?
Hash. Ja, ich weiß nicht, was du sagen.
Hash ist aber nicht aktiv bei mir. Ja, das sind die Dinge, die man einmal einrichtet und dann froh ist, dass sie da sind.
Das stimmt, ja. Unter Android gibt es auch nichts Anständiges, da kann man nur in Firefox benutzen mit uBlock Origin als Plugin.
Mhm.
Also da gibt es gar keine Möglichkeit, irgendwie einen richtigen Adblocker zu haben. Für alle, sondern halt nur für Firefox. Was ja okay ist, aber schön ist natürlich anders.
Sowieso und immer. Ja, das ist halt die Krux dadurch, dass sie alle mit der Werbung Geld verdienen.
Ach, verdammt. Das war diese eine Firma, die mit diesem ganzen Werbung Geld verdient, oder? Die diese Telefone macht. Ah, das ist blöd. Das ist natürlich doof jetzt. Okay.
Genau. So, ich glaube nämlich, wo ich versuche, mich dran zu erinnern. Na, wir reden nicht über Dinge, die ich nicht weiß. Also lass uns weitergehen.
Okay. Perfekt. Nee, das machen wir sonst nie. Stimmt.
Reden wir mal über Linux.
Genau. Ich kann.
Gott sei Dank, wir haben so lange nicht über Linux geredet.
Ich kann auch gar nicht viel dazu sagen. Aber okay. Fedora 39 ist released.
Okay, was sagen Sie? Waves goodbye to modularity, was bedeutet das?
Ja, es gab vorher diese
so verschiedene Fedora-Spin-Offs,
ja,
oder?
Ja, irgendwie, ich
mit GNOME und KDE
mit verschiedenen Desktop-Environments und so.
Ja.
Und
jetzt kannst du es einfach nachinstallieren wie normal.
Ja, ich glaube, das ist so ungefähr das TLDR.
Okay.
Aber ich habe es noch nicht ausprobiert. Aber wird gut sein, weil neu.
Ich denke auch, ja.
Also ich bin noch nie enttäuscht worden. Ich habe eigentlich immer geupdatet und das ist immer gut.
Das stimmt.
Länger ab, ja. Updates. Neue Software. Irgendwann, wenn du einen neuen Kernel willst, musst du halt sowieso updaten und so.
Okay, hier ist wunderbar zu den in den Kommentaren von diesem Register Artikel. Zweites Kommentar, literally. Hier, einer fragt so, ja, hier Red ist ja scheiße und so, die sind voll die blöden Leute. Was gibt's denn da so zur Auswahl? Also, naja, entweder du nimmst Ubuntu oder du nimmst MX-Linux.
MX-Linux.
MX-Linux, da ist es wieder. Es sind einfach nur, vielleicht sind die Leute einfach davon überzeugt, dass es geil ist.
Vielleicht ist es geil.
MX ist.
Vielleicht sehen wir einfach nicht, warum MX-Linux so geil ist. Das kann schon sein.
Das kann gut möglich sein.
Vielleicht sind wir die Einzigen, die so unterm Stein leben und nicht verstehen, warum MX Linux geil
ist. Warum MX Linux bestes ja, ist nee. Einfach, ja. Also, if you want to banish systemd as well, deswegen, weil die Leute lieben MX Linux, weil es kein systemd ja. hat. Das ist wahrscheinlich so ein Killer-Move. Dann kannst du endlich wieder durch Warlock durchgreppen oder so, wie so ein Steinzeitmensch. Ich weiß nicht genau, warum die Leute kein System D haben wollen. Das ist mir absolut unbegreiflich. Naja. You might want to check MX. Passt diese. Okay, warte. Oh, scheiße. MX-Unis hat wohl gesagt, dass System D sie jetzt doch haben wollen. Das ist natürlich blöd jetzt. Shit. Okay, bla 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 bla. MX ships with system D present, but sysv init still the default init system by default. Okay. Also es sind wohl doch Fans jetzt von system D geworden. Naja, muss man sich gut anschauen dann, ob man dann MX Linux doch haben will oder nicht. So. Okay. Ja, das ist doch cool. Also da sind wir jetzt quasi wieder. Wie geht's weiter? Was haben wir als nächstes? Hatten wir noch was bei Fedora?
Nee, ich glaube nicht. Nee, Fedora, jetzt kommen wir wieder weg von Linux. Das war genug Linux genug für Linux. Heute.
Ja. Schnell weiter.
Das reicht jetzt noch schnell BSD Linux.
Genau, FreeBSD 14. Es ist noch nicht offiziell released. Man kann schon updaten, aber es
und dann ist
nicht offiziell released. We are still waiting for a few non-critical things to complete before the announcement of the 14.0 release will be ready. Und das ist auch der Stand heute noch, soweit ich das sehe. Es ist nicht offiziell released, du kannst halt updaten. Also eigentlich war, ich glaube, planmäßig, ich glaube hier, ich habe hier den auch den Schedule verlinkt, war 14. November. Und wir zeichnen auf, soll ich das jetzt sagen? 17. Ja. Und dann werdet ihr sehen, wann es dann aus, wann es Ingo geschnitten hat und irgendwie, wenn das dann live ist und in eurem Podcatcher. Auf jeden Fall, 17. ist so nach 14. Und es ist aber noch nicht, ja, es gibt noch kein offizielles Release Announcement. Darum, wenn ihr es nicht unbedingt. Ja, ich warte zumindest noch auf das offizielle Announcement, bevor ich dann update.
Wechsel. Ja. Ich war jetzt hier gerade mal auf der MX Linux Wikipage und ich muss sagen, die ist schon ganz schön böse. Also das ist schon erstaunlich. Du hast quasi kein Markup oder irgendwas, sondern alles ist einfach nur untereinander und das ist wieder so ein Drittel vom Bildschirm und links und rechts ist einfach absurd viel Platz. Ich weiß nicht genau, was das soll. Wer macht sowas? Und wer denkt so, oh Mensch, genau so wollen wir das haben. Das ist genau so.
Weiß ich nicht.
Irgendwie. Ja, nee, ich habe da den SystemD-Eintrag schon verlinkt. Das ist ein Wiki-Eintrag. Da gibt es wenigstens ein bisschen was drin, aber das andere Ding, was ich hier hatte noch, SystemD-Overview. Wiki, SystemD-Overview. Das ist schon ganz schön beschissen.
Tja.
Ich weiß auch nicht, ob es ein echtes Wiki ist, ob man das tatsächlich editieren kann, sondern ich glaube, man kann es nicht editieren. Wir haben
eine Webseite.
Naja. Ja, wir haben Wiki zu Hause. Zu Hause. Mm.
Ja.
Nee, kann man nicht editieren. Ja. Das wäre auch zu einfach. Naja.
Gut. Was dieses Jahr auch ist Kongress, habe ich gehört.
Kongress soll sein. Es ist wieder soweit. Seid ihr bereit für den Kongress?
Vorfreude steigt.
Ach, schön.
Schon bald.
Wäre schon schön.
Stimmt, es ist bald und es sind noch keine Tickets irgendwie gestartet. Das ist, alle warten da drauf quasi auf den Ticket Pre-Sale, beziehungsweise auf den Ticket Sale, ist ja kein echter Pre-Sale. Es gibt auch dazu noch keine Informationen. Das heißt, wenn ihr jetzt quasi unsicher seid, ob man schon Tickets kaufen konnte und ihr irgendwas verpasst habt, mindestens heute gab es noch keine Tickets zu kaufen, am 17. November. Aber das ist bald soweit. Wann waren das? Ist also vor genau. 3 Jahren? Wann war
aber
das?
Aber wir können ja schon mal so ein bisschen anteasern, was wir so als grobe Information wissen. Also er ist in Hamburg.
Wir wissen, dass er vermutlich wesentlich kleiner wird als alles, was wir in Leipzig erlebt haben.
Klar, Räumlichkeiten sind ein ganzes Stück klein, es sind keine riesigen Messehallen.
Ja, ja, genau. Aber es ist das neue Kongresszentrum.
Ja, genau.
Ist das weiterhin so herrlich verwinkelt, wie das alte war?
Ich denke, sie haben es ein bisschen umgebaut, aber du kannst ja nicht quasi alles ändern. Ich bin mir unsicher. Das wird sich dann wahrscheinlich rausstellen, wenn man da ist.
Die haben doch 4 Jahre daran gebaut. Die können, in 4 Jahren kann man alles ändern.
Das stimmt, in 4 Jahren kann man auch das komplette Ding abreißen und dann neu bauen. Ich weiß nicht genau, was sie gemacht
haben. Ich dachte, das hätten sie mehr oder weniger getan.
Ja, dann ist es vielleicht nicht mehr so verwinkelt.
Ja.
Das, gucken, vielleicht gibt es so ein Walk oder sowas oder so ein Drohnenflug durch das Kongresszentrum. So,
man
das
kann seine Assemblies registrieren bis zum 3. Dezember. Mhm.
Was natürlich witzig ist, weil ich glaube, vor dem 3. Dezember gibt es noch keine Tickets.
Aber du kannst deine Assembly registrieren.
Das stimmt. Gucken wir mal. 4 Liebe zum Detail. Mehr Platz bietet keiner. Das perfekte Entree. Barrierefreiheit. Gucken wir mal, ob es hier irgendwas gibt vom CCH. Also es gibt die offizielle CCH-Webseite natürlich. Und ich glaube, da gibt es auch einen Plan. Da gibt es auch quasi den Gebäudeplan irgendwo. Unsere Räume im Detail vielleicht. Also es sieht schon, ein paar Sachen erkennt man schon gut wieder, würde ich jetzt sagen. Ich klicke nochmal hier
okay, dann haben Sie
unsere
nicht
Räume im Detail. Also speziell jetzt das erste Bild von diesen Räumen. So, das kennt man. Also da hat sich auf jeden Fall nichts getan. Die Eingangshalle sieht ein bisschen anders aus, würde ich jetzt sagen. Das da unten ist immer noch genauso niedrig, die Decke. Ja, sie haben immer noch relativ niedrige Decken überall. Aber vielleicht hat sich einfach nicht so viel getan. Vielleicht haben sie aber nur 4 Jahre zugemacht. Fertig dann.
Ich habe was gefunden bezüglich des Ticketsverkaufs. Und zwar gibt es einen Abschnitt im Blog Presale-Modus Operandi. Da schreiben sie, da sie zeitgleich den Umzug nach Hamburg gemacht haben und das Chaos Communication Camp ausgerichtet haben. Gibt es keine Zeit dafür, diesen langen Prozess von Vouchers, die Vouchers auslösen, also diese replizierende Voucher-System, das kann nicht angewendet werden, weil das einiges an Zeit braucht, um zu funktionieren.
Zu kompliziert. Also,
und deswegen gibt es einen veränderten Vorverkauf und ganz zuvorderst stehen alle Engel des 36C3. Das war der letzte in Leipzig, richtig?
Ja, okay, ist schon ein bisschen länger her, okay.
Alle, die dort mindestens 20 Stunden mitgeholfen haben, erhalten 2 Voucher. Diese berechtigen jeweils zum Kauf eines Tickets innerhalb des angegebenen Zeitfensters von circa 2 Wochen. Also wenn man Engel war, hat man ein Ticket sicher, wenn man das denn nutzen möchte.
Wenn man 20 Stunden geengelt hat, genau.
Was ist das angegebene Zeitfenster?
Das wird 2 Wochen. In der E-Mail, wo man den Voucher bekommt, dann angegeben. Okay. Alle Gruppen der Chaos-Familie, die in der Vergangenheit Voucher erhalten haben, werden von uns einen Voucher erhalten. Dieser ermöglicht die Teilnahme an 2 vorgelagerten Vorverkaufsterminen, innerhalb derer das First-Come-First-Serve-Prinzip gilt, bis das Kontingent für Chaos-Gruppen erschöpft ist. Diesen Voucher dürft und sollt ihr in eurem sozialen und geografischen Umfeld weiterreichen. Jeder dieser Voucher erlaubt den Kauf einer großen, aber nicht unbegrenzten Anzahl von Tickets. Es empfiehlt sich also, diese nicht auf Twitter zu streuen.
Huh.
Ja, okay. Anschließend wird es
2 weitere, muss ich sagen. Das ist Quatsch. Ja,
anschließend wird es 2 weitere für alle offenen Verkaufstermine geben. Und dann ist das ist dann halt wieder das: setze ich an den Rechner und klick.
F5, ja.
Wir haben ein festes Kontingent für jeden Vorverkaufstermin eingeplant.
Ja.
Okay. Ich finde, so kompliziert ist es gar nicht. Nur halt der Detail, wie es für die Gruppen läuft. Aber ansonsten straightforward. Und was ich auch noch gefunden habe, ist, dass es außerdem auch einen Azubi-Tag geben wird am Kongress. Und Juhu. Für diesen Azubi-Tag wird es für Azubis Tagestickets geben. Ha. Und jetzt ist natürlich das Interessante, ob diese Tagestickets, ob die in dieses Kontingent reinzählen oder ob Azubis separat irgendwo noch eine Warteschlange haben oder bekommen.
Ich glaube, Tagesticket, gehst du hin und holst dir ein Tagesticket, oder? Das hätte ich, so hätte ich
an
mir
dem
jetzt
Tag, ja, aber es wäre schon cool, wenn man nach Hamburg fährt, dass man dann vorher weiß, ob man reinkommt oder nicht.
Das ist wohl korrekt, ja. Aber Tagestickets gab's, also gab's mal irgendwann, oder? Also
gab's früher.
Wie hat denn das da funktioniert?
Ich glaube, es gab einfach ein Kontingent und dann First Come, First Serve. Und ich nehme an, das Azubi-Zeug ist aber anders. Aber wer weiß schon so genau. Weil du kannst dich da anmelden für und dann nehme ich an, dann gibt es halt so ein Kontingent und von dem Tagesticket-Ding wird so ein Teil weggehen, falls sie normale Tagestickets haben. Wäre jetzt so meine Annahme basierend auf genau gar nichts.
Mhm. Ja. Ja. Viel mehr Mücken, also viel mehr haben wir jetzt auch einfach nicht, oder? Also ich meine, viel mehr, also wir haben quasi nur den Blog. Und so ein bisschen Hörensagen, aber das war es dann quasi.
Ja.
Also es gibt die Räume als JPEG, ich habe die hier nochmal gefunden, die Räume auf einen Blick. Und dann kann man quasi einmal so durchscrollen. Sind auch relativ hoch aufgelöst. Und man kann dann ein ganzes Stück reinzoomen. Und ich würde jetzt sagen, es ist immer noch genauso verwinkelt.
Cool. Sehr gut.
Sehr gut. Genauso, wie ich mir das wünsche. Auch so quasi mit dieser einen Treppe und dieser Rolltreppe von der Mitte hoch in irgendwie diesen anderen kleinen Bereiche rein und sowas. Das ist einfach genau gleich. Was sie neu gemacht haben, ist die vordere, also diesen Eingang. Da haben sie jetzt quasi irgendwie ein Stück von der Decke rausgerissen und dann kann man da nach oben gucken. Ich glaube, das ist so das Hauptding, was sie gemacht haben. Also so sieht das jetzt da quasi aus. Und aber auch sonst, also quasi das andere Zeug. Ein paar Sachen sind vielleicht ein bisschen größer, aber so grundsätzlich ist es schon immer noch so.
Cool.
Auch quasi mit diesen verschiedenen Etagen, wo es dann immer höher geht und die dann da quasi solche kleinen Gänge rein haben und sowas. Sieht schon sehr gleich aus.
Das, ja krass. Ja.
Ich hätte erwartet, dass sie was gemacht haben, ja.
Ja, ich habe gedacht, sie haben es kaputt gemacht. Echt. Sie haben es ja einfach nur renoviert.
Ja, sie haben es quasi nur renoviert über 4 Jahre.
Ja gut, wenn du natürlich die Gebäudeinfrastruktur erneuern willst und zukunftsfähig machen willst, dann glaube ich schon, dass das, dann bist du da eine Weile dran.
Ja, ich meine es nicht, also.
Ja, vielleicht haben sie auch neue Kabel gezogen oder so. Hm. Kann man jetzt nicht sehen, stimmt schon. Also wenn da noch irgendwie nicht DDR, sondern quasi alte Westkabel liegen, dass man da die ganze Elektrik und irgendwelche anderen Sachen neu machen muss, damit es wieder
also
quasi zugelassen wird.
Apparently, ich habe da einfach auf der Seite ein bisschen rumgeklickt und Zahl 1, da steht zum Beispiel, die denkmalgeschützten Backsteinwände des Saales wurden restauriert. Also ein Teil dieses Zeuges ist offensichtlich halt auch denkmalgeschützt, da kannst du nicht einfach einmal platt machen
wegreißen.
Und neu. Das ist halt schwierig, wenn ein Teil davon irgendwie denkmalgeschützt ist.
Ja, und ja, die Sache ist quasi, Restauration ist immer anstrengend, ja, und dauert immer ewig. Also das ist
das wollte ich auch gerade sagen. Immer wenn irgendwer restaurieren sagt, dann kannst du von viel, viel Zeit ausgehen. Ja.
Genau, und viel, viel Handarbeit, ja. Kannst nicht einfach irgendwelche Betonplatten reinwerfen, welches andere Zeug zusammenkippen und ein bisschen Kit drüber, sondern du hast dann Handarbeit und sind Leute unterwegs, haben dann irgendwelche kleinen Fitzelgeräte, um da diese einzelnen Backsteine irgendwie wieder aufzufrischen. Ja. Naja gut, das ist ja auch nett dann. Also, weiß man ja wenigstens, was man.
Diese Halle H, die ist, glaube ich, neu. Dieses Riesending.
Ja, ja, das Riesending ganz, also quasi auf der ersten, zweiten Ebene.
Erdgeschoss ist das? Dann.
Ja, Erdgeschoss, genau. Denke ich auch. Also das sieht halt so groß aus irgendwie. Das kommt mir auch unbekannt vor. Da war davor, glaube ich, gar nichts.
Ja, also ich glaube, im Erdgeschoss, das haben sie umgestaltet. Dieses Halle 4 und Halle 3, die gab es nicht. Und Halle H ist neu.
Ja.
Und in Halle 3 und Halle 4, da waren, doch, die gab es, genau, da waren die Assemblies. Die gab es schon, ja.
Naja. Also, spannend, ich glaube, das kann werden. Auch dieser alte Aufzug da hinten in der Ecke und so, den gibt es da auch immer noch. Ich glaube, den konnten sie nicht wegmachen, weil der macht zu viel Barrierefreiheit oder so. Nee, witzig, das sieht da schon noch sehr ähnlich aus. Cool. Haben wir das auch gesehen.
Gut. Auch noch kleiner Reminder aus dem Chat. Wenn ihr GIMP habt, macht mal ein Update.
Da hatten die auch so Security.
Da gab es wohl eine Security-Lücke.
Mm.
4 sicherheitsrelevante Fehler mit CVs. Und zumindest einer ist als hoch eingestuft. 2, 3, 4. Ich glaube, alle 4 sind als hoch eingestuft. Darum vielleicht mal ein kleines Update.
Mhm.
GIMP-Update, okay. Immer gut.
Genau.
Ja. Und so, was uns auch zugeworfen wurde, also waren wir mit GIMP fertig?
Ja.
Ja.
Blender 4.0 ist released worden.
Und okay, das ist ja cool. Kann den
Blender ist sowieso cool.
Blender ist sehr cool, das stimmt, ja.
So, und Blender 4.0, ich habe, wie gesagt, es ist uns gerade zugeworfen worden, deswegen, ich habe noch nicht in die Release-Notes reingeguckt.
Ja.
Geschweige denn irgendwas anderes davon. Außerdem ist das vorgestern released worden, also vorvorgestern released worden. Das ist wirklich.
Das ist neu.
Bleeding Edge hier.
Mhm, nice. Achso, wir hatten es ja vorhin mit Adblockern, das wurde auch noch quasi, Manifest V3 kommt jetzt quasi von Google und die haben da irgendwas geändert, dass man nicht mehr so gut Adblockern kann. Bedeutet weniger Einschränkung für Adblocker. Das heißt, es ist quasi nicht so schlimm. Und das andere Ding, es gab ja quasi das ganze Drama so, Achtung, sie benutzen Adblocker auf YouTube. Da hat sich jetzt die EU mit eingeschaltet, hat gesagt, Google darf's nicht so viele Daten erheben, bevor die Leute quasi den Sachen zugestimmt haben oder nicht. Und das bedeutet quasi auch eine Einschränkung für dieses Adblocker-Blocker-Zeug, was ja prinzipiell eine gute Sache ist.
Mhm.
Adblocker, Blocker, YouTube, EU.
Okay, auf der Release-Seite bei Blender. Also Blender ist, müssen wir noch erwähnen, was Blender ist.
Kannst du kurz. Jetzt, in der Zeit hättest du es geschafft, würde ich sagen.
Blender ist ein Rendering-Programm.
3D-Modellierung. Ja.
Ja. Ich kann es gar nicht so gut benennen.
Ich würde sagen, was mit 3D.
Ja.
Oder? Ja.
Blender Studio. Das ist
3D-Modelling.
Hätte ich jetzt auch gedacht.
3D-Modelling, ja. Mhm, genau. Und es ist free and open source.
Genau. Und es ist ultra mächtig. Also wenn man dann ein bisschen was damit machen kann, kann man sehr viel damit machen. Gut.
Blender ist, glaube ich, eine ganz schöne Open Source Erfolgsgeschichte, wenn man das mal so anschaut. Weil das in dieser Branche, die doch sehr von kommerziellen Tools dominiert war, schon einiges bewegt hat. Und
das
auch
ist halt auch
gemacht
echt gut.
Ja, ist halt echt.
Also das ist ja schon.
Ja, aber dass es auch überhaupt so gut geworden ist, ne? Das ist ja auch schon mal beeindruckend.
Ja, und das halt trotzdem noch free und Open Source ist. Das ist halt schon crazy. Gut. Kommen wir zu kein Themen, kein Mimimi und dann Lesefu, oder?
Wir haben kein Mimimi, ja, das stimmt.
Nee, hat niemand was rumzuheulen. Die Welt ist perfekt, es gibt keine Probleme.
Die Welt ist perfekt, wenigstens in den letzten 2 Wochen gewesen.
Ja,
außer, dass die Welt untergeht, aber sonst ist sie perfekt.
Wenn man beide Augen verschließt, dann ist sie perfekt.
Ja.
Und nicht genau hinschauen.
Also du darfst keine News lesen, das macht nur schlechte Laune. Ist ohne Sicht. Ich will diese Circle wieder haben. Wie heißen die?
Webringe,
ja. Genau. Dann sehe ich nämlich keine News mehr, sondern nur noch coole Leute.
Ja.
Und so soll dann ist es alles wieder so, wie es sein sollte.
Genau. Kommt man nichts mit.
Perfekt.
Genau. Aber Leute haben trotzdem was gelesen, habe ich gehört. Und
genau, was ich quasi habe, ist hier Level Up Your Python.
Ja.
Level Up Your Python. Ich verlinke mal zu der Startseite.
Einfach random irgendwo, fang einfach irgendwo an mit
Nee, das war halt, das war gebookmarkt von mir, keine Ahnung. Das war in meinem Bookmark-Ding so drin. Level Up Your Python ist quasi eine Webseite, die versucht so ein bisschen zu erklären, was ist denn modernes Python? Mhm. Und was hat quasi Python für super geile Features bekommen, die jetzt quasi in 3.7 bis 3.12 dazugekommen sind? Ja, und was will man denn jetzt benutzen? Wie funktionieren diese neuen Sachen? Zum Beispiel F-Strings. Ja, die kamen nicht zu 3.7, die kamen, glaube ich, 3.4 oder schon so.
Nicht 3.6?
Hier auf der Website. Kann sein.
Ich glaube, F-Strings ist ein 3.6-Feature.
Irgendwo. Auf jeden Fall eins der besten Features. Und genau, so kamen ja ganz viele andere Sachen dazu und die Webseite versucht da quasi einen Überblick zu geben, wie diese neuen tollen Feature alle funktionieren und wie man die auch anwenden kann. Genau, das ist quasi mein Pick.
Soll ich jetzt noch ein Mimimi nachschieben?
Ja, mach, also komm, haus raus.
Weil du jetzt hier Python gesagt hast, ist mir das wieder eingefallen. Ja, ja. Ich habe in den letzten zwei Wochen, kennt ihr Flatbuffer?
Was für ein Ding?
Ist
das so wie Flatpak?
Nee, überhaupt nicht. Kennt ihr?
Dann kenne ich's.
Wie hieß das andere? Captain Proto oder Protobuf?
Ja, Protobuf.
Genau. Mhm. Das sind alles so Wege, ein Schema zu definieren, was du dann halt, was dir dann für verschiedene Sprachen halt Clients generiert. Und on the wire macht ihr dann halt so ein Binärblob mit deinen Daten. Aber an beiden Enden kannst du diesen Binärblob dann halt easy
auseinanderpacken.
Ja, einpacken, genau, und auspacken.
Für Cross-Plattform-APIs ist es echt,
genau,
praktisch.
Für Cross-Plattform, auf, wenn du das irgendwie mit Java und C++ und keine Ahnung was machst, ist es auch ziemlich performant, weil es halt ein Binärformat ist und irgendwie nicht so ein JSON.
Ach so, ja, ich hätte jetzt auch tatsächlich einfach nur JSON in den Ring geworfen.
Genau.
Also, hier, alle können JSON, kannst auch JSON benutzen.
Genau.
Aber dann ist es nicht so schnell. Das ist, glaube,
genau,
ich, das
eine
Ding.
Genau, das eine, das ist
richtig
so ein bisschen das Performance und halt dieses Clients generieren, je nach Plattformintegration, also je nachdem, in welcher Sprache du das benutzt, musst du halt nicht irgendwie, wenn du JSON machst und halt zum Beispiel, und es gibt dann halt auch noch so extra Bonus-Feature wie so bidirektional und so, was dann halt irgendwie mit JSON auch schon wieder schwierig wird. Also entweder machen dann beides einen Webserver oder du musst dann irgendwie Websockets machen, was dann halt auch schon wieder so ein bisschen nicht mehr so einfach wird. Also je nach Use Case kann das halt eine gute Sache sein. Und turns out, Flatbuffer hat noch Python 2.6 Support. Und die hängen, glaube ich, auch noch so ein bisschen dran und finden das gut. Und ich verstehe nicht, ich bin so ein Loch gefallen, als ich diese Diskussion hatte. Aber irgendwie gibt es da viele Unterstützer, die sagen, ja, aber es gibt noch Leute, die Python 2.6 benutzen.
Ich glaube, Legacy 6
oder
3.6 bei 2.6. So einem Tool.
2.6.
Ja, ja. Ich glaube, Legacy Support ist bei so einem Tool wird ganz hoch gehalten.
Ja, ja, aber.
Ja, also ich würde es jetzt tatsächlich auch sagen und ich hate to break it to you, but wir haben so alten Shit bei uns auch noch.
Ja, aber also ernsthaft, 2.6?
Nee, 2.7, glaub.
Aber auch 2.7, also ihr seid einfach schlechte Menschen, wenn ihr 10 Jahre später immer noch 2.7-Code laufen habt. Dann so habt ihr es auch einfach nicht besser verdient. Und mein Punkt ist halt, ihr das macht, warum willst du dann, was bist du für ein Mensch, zu sagen so, ja, Python will ich nicht updaten, aber Flatbuffer, da habe ich immer die neueste Version.
Achso, nee, das ist total. Ah ja, nur gut, nee, das, also.
Du baust das ja nicht das aus
allen Versionen aus. Nee, doch.
Das machst du ja nicht.
Ich kann mir das schon gut vorstellen, in wirren Wegen, wie das quasi zu solchen Sachen kommt, dass du quasi verschiedene Gruppen hast, die die quasi die Basis bereitstellen und die andere Gruppe, die die Applikation, dann willst du aber die Applikation updaten, aber kannst unten drunter nichts machen.
Schau mal, wenn du jetzt noch 2.6 oder 2.7, also ja, wer macht dir deine Security-Patches auf diese Python-Version?
Red Hat.
Das habe ich versucht herauszufinden, das ist nicht so klar, ob das für RHEL wirklich noch supported ist. Ob sie da Security-Patches
machen. Solange RHEL 7 noch supported ist, sind auch die Sachen, die da im Core mit drin sind, supported.
Hast du dann einen Link, der das sagt? Weil ich habe so, es gibt dann so ein, sie nennen das, glaube ich, Software, nicht Package, sie nennen es Software irgendwas. Und da steht 2.6, 2.7 deprecated und nicht mehr supported und keine Security-Patches mehr. Also, kann sein, dass das halt noch in deinem RHEL ist und das ist noch, aber ich habe auch auf RHEL-Seite nicht gefunden, wo sie sagen, ja, wir supporten das. Mhm. Und also, wenn du mir das hast, gerne. Das ist ein, ich würde es nicht sagen, gutes Argument, aber es ist ein Argument zu sagen, so, ja, es gibt offensichtlich noch Distributions da draußen, die das offiziell supporten, aber warum? Geht weg mit eurem Python 2. Ohne Witz. Das also ihr habt es nicht besser verdient. Und das Ding ist ja, du kannst ja immer noch dann halt alte Flatbuffers-Versionen verwenden, wenn dir Python 2 Support so wichtig ist.
Ja, das stimmt schon. Deshalb, also du kannst quasi auch die Flatbuffer-Version da pinnen.
Genau.
Das stimmt, ja.
Also das ist so ein bisschen, weiß ich nicht so genau, aber ja.
Also es gibt quasi immer noch irgendwelche How-Tos, wie man überhaupt Python 3 auf dem alten Red Hat 7 installiert. Also das ist ein bisschen traurig alles.
Ja. Das ist einfach, Also irgendwann ist halt auch einfach vorbei. Und ich, in my humble opinion für Python 2, das ist vorbei. Nächstes Jahr, 2024, ist vorbei. Mhm. Python 2 ist done.
Also hier gibt es quasi einen Red Hat Customer Portal Eintrag dazu, der heißt, how is Python 2 supported in RHEL after 2020?
Ja, und wie ist es supported? Gar nicht?
Resolution, the Python programming language, bla 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 bla. After this date, Python 2 will be moved to community supported. With no official help or resources from the PSF. PSF sind Python Software Foundation.
Ja, ich glaube.
Ja, aber hier sagt Red Hat 7, die machen das. Die kümmern sich dann um irgendwelchen Quatsch, ne? Obwohl, nee, just because the PFS considers Python 2 unsupported doesn't mean Python 2 is unsupported with RHEL. Also ich glaube, ich habe tatsächlich den Artikel gefunden, den du gesucht hast. Und du musst halt jetzt noch mehr lesen, außer zwei Zeilen, die ich jetzt hier gerade geschafft habe, in den Sachen durchzuscrollen.
Ja,
ich verlinke das mal dazu. Aber so, wie ich das verstanden habe, ist, dass Red Hat Python noch supportet.
Ja.
Und wenn da was Schlimmes kommt, dann würden sie es irgendwie hinschieben.
Vielleicht. Also ja, wenn es schlimm genug ist. Aber ich meine,
Ja, klar, also schwierig. Alles unter 7 machen, fassen sie bestimmt nichts mehr an. Sagen, das ist so schlimm kann es ja nicht sein, wenn es nur 7 CV-Score
hat. Ja. Das ist halt schon. Also, wenn ihr noch Python 2 benutzt, dann updated. Das ist,
Macht es. Machen.
Ja.
Hört auf den anderen Felix.
Das ist echt, also.
Damit er seinen Flatbuffer gefixt bekommt.
Ja.
Was war nochmal das Problem bei diesem Flatbuffer-Ding? Ich hab's schon vergessen.
Keine Ahnung. Ich wollte eigentlich einfach int enums benutzen für enum-types.
Und geh nicht.
Doch.
Bei den Python 2
doch, geht schon, aber halt nicht in Python 2. Also, du brauchst dann halt so ein extra Flag und es gibt da so ein extra Flag, wo du Typing-Hints dann mit generieren kannst und das funktioniert dann logischerweise erst ab Python 3.5 oder so.
Type-Hints sind relativ früh.
Ja, oder sogar größer. Also da wird dann ganz viel nicht mehr funktionieren. Aber das Default muss halt irgendwie bis 2.6 rückwärts kompatibel sein. Was heißt,
Type-Hints introduced in Python 3.5,
bei Default halt einfach scheiß Code generieren, weil der halt, ja,
Ja gut, aber wenn es nur bei Default ist und du quasi die Möglichkeit hast, darauf Einfluss zu nehmen, ist doch in Ordnung eigentlich. Ja,
ist okay, aber es ist halt, also.
Ich finde es in Ordnung.
Das Problem, also das andere Problem ist halt, es gibt keine Tests, die sicherstellen, dass Python 2.6 noch funktioniert. Und der Effort, das sicherzustellen, wird halt auch mit jedem Jahr größer. Das zu maintainen und sicherzustellen, dass das auf 2.6 noch funktioniert, weil dann musst du das irgendwie in CI installieren. Ich weiß nicht, wie einfach das noch ist, aktuell ein 2.6 auf GitHub Actions zu bekommen.
Du nimmst einfach Nix, du nimmst diesen Nix-Installer und nimmst dann einfach einen alten Channel, der das kann, und dann ist immer fertig. Also das kriegst du schon.
Kannst du so viel rumfrickeln in den Action? Gibt es da eine Nix-Action? Wo du sagen kannst.
Nix, du hast so diese Nix-Install-Action, dann hast du halt Nix und dann kannst du auch irgendeinen Channel nehmen.
Und dann kannst du
weil
irgendwas,
Nix dir ist ja egal ist.
Ja. Aber es wird halt immer schwieriger.
Frickliger. Ja, genau.
Es wird halt nicht besser.
Das ist wohl korrekt, ja. Es wird nicht wirklich besser. So, okay. Haben wir die Sachen.
Gut, was haben wir sonst noch gelesen?
Wir haben gelesen, was es nur Neues zu diesen neuen M3 MacBooks Pro gibt. Und der Daring Fireball, das ist ein ganz spannender Blog. Ich lese den
eigentlich ganz gerne.
Das ist der Markdown-Typ, ja.
Und der hat auch so eine beschissene Webseite, die einfach nur ein Drittel Webseite hat.
Das Layout ist konsistent seit Jahren.
Konsistent scheiße, ja. Sozusagen. Der muss doch, also wenn der so ein MacBook hat, dann muss es doch auch seine eigene Webseite so beschissen aussehen.
Ja.
Kommt drauf an, womit es anguckt. Vielleicht guckt er es auch mit seinen anderen eigenen
Weißes
an. Ja klar,
mit der Bildschirmlupe geht es schon. Ja, hast recht. Naja, erzähl mal weiter.
Ja, genau. Und der Artikel über die 2023er M3 MacBook Pros, ich fand ihn ganz erfrischend. Weil er eine ganz gute Gegenüberstellung macht und ein paar gute Aspekte oder interessante Betrachtungen macht und zu dem nachvollziehbaren Schluss kommt, dass für alle Leute, die oder für die allermeisten Leute, die irgendeinen M-Prozessor schon haben, das Upgrade nicht gut ist. Für alle Leute, die das noch nicht haben, ist wahrscheinlich ein sehr gutes Upgrade, ist auf eins der M3-Modelle jetzt zu gehen, weil es eben doch ein sehr guter Leistungssprung ist und mit der dritten Generation dieser Prozessorfamilie jetzt auch genug abgehangen ist, als dass man jetzt.
Drei Generationen sind wir da. Das heißt, es ist schon 3 Jahre alt, der erste M? Nee, oder? Das ist irgendwie viel schneller unterwegs.
Nee.
Schon 3 Jahre, fuck.
Ja, Zeit rennt.
Scheiße.
Ja.
Naja, krass.
Ende 2020, so war das.
Krass, es fühlt sich so an, als wäre das erst dieses Jahr passiert, ich weiß nicht genau. Wahrscheinlich, weil der Linux-Support erst dieses Jahr irgendwie gekommen ist.
Ja, in die Pandemie rein, ne?
Das war irgendwie Pandemie und dann war da quasi ganz viel gar nichts und dann sind wir wieder hier und fängt ja schon wieder gut an.
Ja, genau, also wenn man sich dafür interessiert, für diese Hardware und so, dann ist das ein Blogartikel, der lesenswert ist. Schon.
Okay, alles klar. Man kann ranzoomen, dann ist nicht ganz so schlimm der Blog. Ich finde auch in der Originalgröße ist der Text winzig.
Ja, der ist winzig.
Das ist schon krass, ey.
Ja.
Der weiß nicht genau, ob er sein eigenes. Ist der auch Teil von so einem Web?
Vermutlich schon, also seit halt damals immer noch.
Ja, sein eigener. The Company of Myself. Ja, okay, na gut.
Ja, genau.
Ja, cool, coole Sache. Daring Fireball, habe ich auch lange nicht mehr gehört, diesen Namen. Oder diesen Blog. Es war auch Prä-Pandemie. Es war irgendwie Markdown. Der Typ von Markdown, dann hat er sich irgendwie aufgeregt, irgendwie Rage geschoben und dann war quasi seine Geschichte
zu Ende.
Mr. Markdown, genau.
Dann habe ich noch einen Artikel mitgebracht auf Heise über die Schulplattform Logineo in NRW. Und die Geschichte finde ich ganz spannend, oder ich fand es auch sehr spannend, das zu lesen. Weil das einfach mal aufzeigt, was alles schieflaufen kann, wenn staatliche Institutionen Software beschaffen.
Ja.
Und dann eine grundlegende Software-Renovierung durchführen lassen.
Oh nein, keine Renovierung. Ah, sie hätten einen Neubau machen sollen. Das wäre schneller gegangen.
Tja, bist du dir sicher?
Weiß ich nicht, ich denke schon.
Ja.
Ich weiß es nicht, ich habe den Artikel nicht gelesen.
Sie haben auch einen Zukunftscheck machen lassen.
Zukunft von wem?
Vom Fraunhofer Fokus.
Das ist eine Zeitung?
Nee, Fraunhofer ins Zeugs.
Okay.
Ja. Ich bin gespannt.
Was hat der Zukunftscheck gesagt? Ist gut
der
oder
Zukunftscheck
nicht so
hat gesagt, oh, ihr habt hier ein Problem.
Ui, das ist nicht so gut, wenn die das sagen, oder?
Nee, ich glaube auch nicht. Tja, und jetzt ist mal, ich bin mal sehr gespannt, ob diese Kritikpunkte, die unter anderem diese Fokusbetrachtung da aufgebracht hat und zum anderen auch Artikel wie diese, wovon man schon ein bisschen mehr Meinung im Netz findet, da irgendwas auf den Weg bringen bei der Landesregierung, da was besser zu machen.
Mhm.
Im Übrigen, wo wir es ja in dem Blast from the Past auch davon hatten, kommt Nextcloud in dem Artikel des Öfteren vor, und zwar als positives Beispiel und als gute Alternative. Tja.
Ja. Haben Sie das da benutzt oder also integriert oder haben Sie es einfach nicht benutzt?
Nee, Sie hätten es besser. Also Sie haben halt zu viel anderes Zeug gemacht.
Tja. Aber die Sachen, die da jetzt quasi in dem Zukunftscheck stehen, die sind, also das hört sich so an, als könnten es tatsächlich Probleme sein. Es liest sich relativ gut, ist auch fast, ich kann mir auch vorstellen, dass es irgendwie so ein einer in der Management-Riege versteht, was da das Problem ist.
Ich fürchte, Frage, wenn man den Artikel so liest, ist die Frage nicht, ob sie es kognitiv verstehen, sondern ob sie es politisch verstehen und irgendwas Sinnvolles daraus ableiten wollen. Politisch verstehen war wahrscheinlich der falsche Ausdruck. Ob sie die richtigen Schlüsse daraus ziehen wollen oder ob es andere Einflüsse gibt, die sie daran hindern.
Ja.
Zum Beispiel, dass sie von Microsoft dann Geld bekommen oder so. Wenn sie einfach sagen, das Open-Source-Zeug funktioniert eh nicht, wir gehen einfach wieder zurück und kaufen alles bei Microsoft.
Genau, wir haben es versucht, alles haben wir versucht, jetzt müssen wir leider Linux von Microsoft installieren. Genau.
Und Geld dafür ausgeben.
Genau.
Oh, wenn wir bei Readings sind, war das die letzte CT? Ich glaube, in der letzten CT war ein schöner Artikel darüber, dass sich dieses Bild, Microsoft hat ja vor ein paar Jahren mal neulich, um nicht zu sagen, dieses Krebsgeschwürplakat gehabt von Linux und dass sich dieses Bild sehr stark geändert hat und der Umgang mit Open Source von Microsoft und anderen massiv sich geändert hat. Das ist auch ein sehr lesenswerter Artikel für alle, die CT irgendwo rumfliegen haben. Ich weiß nicht, ob der Artikel auch online verfügbar ist. Könnte ich gleich mal suchen.
Okay, und also hat der da eine Meinung dazu, der Artikel, oder ist das... Gibt es irgendwie ein Fazit oder ist es einfach so, dass es so ist? Weil ich denke, dass man mitbekommen hat.
Das ist über eine Woche her, dass ich den gelesen habe.
Okay, na ist klar. Nee, 8 Sekunden oder wie viel hatten wir als Feedback-Zeit?
Ja, okay. Ich fand, vielleicht habe ich auch nicht zu Ende gelesen, ich fand vor allem aber die Darstellung, dass sich die Wahrnehmung
geändert hat.
Die Wahrnehmung oder der Umgang mit der Open Source geändert hat. Also es wird zwar mehr angenommen, aber nichtsdestotrotz, gerade die Cloud-Anbieter, die drehen die Open Source-Modelle ja so, dass der Grundgedanke von Open Source nicht mehr ausgelebt werden kann und sie auf ihren Plattformen aber massiv davon profitieren. Und damit erweisen sie der Open Source-Community eigentlich wiederum einen Bärendienst. Und das ist ein Problem, was die Community oder was man gesellschaftlich eigentlich lösen möchte, um weiterhin davon zu profitieren und auch nachhaltiger davon zu profitieren, als wir das bisher getan haben. Weil im Moment nutznießen zu viele davon und Open Source Software geht es eigentlich schlecht. Allem.
Okay, also ich musste gerade googeln, was ein Bärendienst ist. Also ein Bärendienst ist eine Handlung für jemanden etwas, die in guter Absicht erfolgt und trotzdem schlechte Folgen hat. Ich glaube, das ist bei diesen Webplattformen tatsächlich nicht der Fall.
Du meinst, die haben keine guten Absichten?
Hm, okay. Ich denke nicht. Die haben eigene Absichten, die sie verfolgen, aber ja, die sind erstmal nur neutral den Projekten gegenüber, weil was jetzt, wie jetzt die Projekte weiterlaufen, ist denen scheißegal. Die können ja quasi, dann hauen sie noch ein paar Patches auf eine alte Version drauf, ja, und dann läuft das Film mal in deren Cloud-Shit. Das ist eine
Python 2. Ja.
Ah! Python 2.6 bitte. 6. Damit sie diesen Protobuf-Shit weiter benutzen können.
Ah. Muss nicht sein. Gut. Internetkabel.
Internetkabel.
Oh ja, ich habe noch eins mitgebracht.
Was ist ein Internetkabel? Erzähl mal. Ich kenne nur dieses WLAN. Ich bin ja jung.
Ja, aber weißt du, in deinem Haus Bluetooth ist WLAN. Mhm. In deiner Stadt ist Mobilfunk. Mhm. Aber irgendwo geht die Signale in ein Kabel, weil dann müssen die nämlich ganz, ganz, ganz schnell nach New York und ganz, ganz, ganz schnell wieder zurück zu dir.
Es ist nicht dieses
und da wir, dieses, damit, da wir diese superschnellen Satellitennetze noch nicht haben, die das effizient machen können, brauchen wir dafür noch Unterseekabel. Mhm. Und das sind die Internetkabels, um die es hier geht. Hm?
Ist es nicht auch blöd über Satelliten, weil die ja voll viel Verzug haben wegen dieser Lichtgeschwindigkeit?
Latenz, ja.
Wir hatten da neulich drüber erzählt, das war die Freakshow. Ich empfehle Folge Freakshow, weiß ich nicht, welche, aber so viele gibt es von denen ja nicht. Neulich haben die darüber gequatscht, über dieses Satellitennetzwerk von dem Deppen, der auch Twitter kaputt gemacht hat. Und ja, darüber, dass die dabei sind, ich weiß gar nicht mehr, ob das die Firma ist oder eine andere Entwicklung, ein hochperformantes satellitengeschütztes Internet aufzubauen, was wahrscheinlich oder was so die Andeutung davon macht, wesentlich schneller operieren zu können als die Glasfaserleitung durchs Meer. Okay, wie geht Details das? Bitte für dort nachschauen,
ja,
nachhören.
Ja, aber das ist doch so, wie er mit seinem Tunnel-Ding gesagt hat, so, wird Transport revolutionieren und am Schluss ist so ein kleiner Loop in Las Vegas geworden, was eigentlich nur so ein boring Tunnel ist, wo jetzt Autos drin fahren.
Der Punkt ist, dass er so das nicht erzählt, sondern andere das erzählen und also die Art und Weise, wie es in der Freakshow dargestellt wurde, klang wesentlich fundierter als Musk erzählt, wir können in 2 Jahren alle mit autonomen Autos fahren.
Boah, also
na gut, wenn jemand anders das als Musk gesagt hat, finde ich es schon besser.
Zumindest nicht direkt verbrannt.
Macht es ein bisschen besser, ja.
Sein, werden wir sehen.
So, und der Artikel hier, den ich mitgebracht habe auf CNET, der geht darum, was die Unterseekabel, also es geht um die Unterseekabel und wie sie eben vitale Verbindungen von unserer modernen Connected World geworden sind und wem sie auch gehören. Und das, wem sie auch gehören, fand ich ganz spannend, weil unsere Telcos ja immer so ein bisschen jammern, oh, die Infrastruktur zu unterhalten ist so teuer und profitieren tun nur YouTube und diese ganzen Tech-Konzerne.
Voll gemein,
und stellt sich raus, diese Riesen oder diese große Kapazität an Unterseekabeln gehört oder wurde bezahlt von Microsoft, Meta und Asus dieser Größe. Also die haben ein Konsortium gegründet, um Internetinfrastruktur zu bauen und uns ihre YouTube-Videos um die Ohren zu hauen. Fand ich schon ganz spannend. Lesenswerter Artikel, wenn man sich so ein bisschen dafür interessiert, wie das eigentlich funktioniert.
Mhm. Okay.
Lesetipp, genau. Es gibt auch eine schicke Karte, worauf visualisiert wird, wie seit Anfang der 90er Jahre die Kabel ausgebaut werden, die Unterseekabel. Und wer Otherland gelesen hat, das ist eine Romanserie von Ted Williams, wo es so ein bisschen Sci-Fi-mäßig, aber nicht so weit im Sci-Fi, eher so in unserer Jetztzeit. Die Romane um die 2000 habe ich die gelesen. Eine zentrale Rolle ist da, dass der afrikanische Kontinent von einem Internetseekabel eingefasst wurde und dementsprechend.
Jetzt wird es angezogen oder was? Und dann werde ich stranguliert.
Was?
Und dann, dadurch, dass es so gut angeboten wurde, floriert ist und in den Romanen war, ging es halt vielen Regionen da wesentlich besser, als wir das heute kennen. Und das Interessante ist, dass man auf dieser Animation sieht, dass jetzt in den letzten 2-3 Jahren rund um Afrika auch noch kräftig Internetkabel ausgebaut worden sind. Das fand ich dann mit dieser Otherland-Referenz ganz spannend. Mal gucken, was uns das noch bringt. Ja.
Okay, nice. Also ich habe gerade gelernt, also laut irgendeinem Typen im Internet, dass Quarks und optische Kabel nicht 100% Lichtgeschwindigkeit, also oder 99% Lichtgeschwindigkeit übertragen, sondern zwischen 60-85%.
Oh, okay.
Laut irgendeiner Person im Internet, sorry, ich habe jetzt keine weiteren Referenzen, er hat auch nicht so zugeschrieben. Ja. Aber ja, spannend. Also vielleicht geht's, vielleicht ist es voll viel schneller. Schneller finde ich immer gut, muss ich sagen, egal wo es herkommt. Ja. Und ich meine quasi, wenn du, na gut, Satelliten kann man auch abschießen. Also wir haben jetzt das Problem ja gehabt, dass irgendwelche Sachen im Wasser kaputt gemacht wurden von Unknown Actors. Und,
ja, ich glaube, das wirst du immer haben. Du wirst nichts bauen können, was nicht Leute auch kaputt machen können, wenn sie wollen.
Ja, nichts so bauen, dass es dann auch immer noch finanziell attraktiv ist.
Ja, genau. Du kannst
halt also ich meine, du kannst es ja komplett in Beton einlassen oder so.
Das kann, du kannst immer Redundanzen tausendfach und so, aber
ja, du kannst aber, ja. Es, halt da geht, es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, aber ich glaube, dass es dann quasi immer noch so billig in Anführungszeichen ist.
Es ist halt ein Trade-off, ja.
Jetzt sind die ja gerade einfach ins Wasser geworfen, die Kabel. Ja. Und dann liegen die da einfach. Also ich meine, ich finde es eher erstaunlich, wie gut die halten, dafür, dass sie einfach nur ins Wasser geworfen haben.
Ja, schon cool.
Gut, dann
okay.
Einheiten?
Nee, wir haben hier, ach so, was hier?
Physical vor? Units and System of Quantities.
System D Quantities.
Genau, also es gibt ja
für einen Service. System D Quantities, System was ist das? Brauche ich das, was ich sagte?
Nee, erzähl weiter. Service. Und zwar geht es darum, dass du halt, wenn du so eine strongly typed Sprache hast, dann willst du halt auch strongly typed Einheiten haben. Also du willst halt ein Interface haben, was nicht einfach zwei Ints nimmt, um eine Fläche zu berechnen, sondern du willst halt ein Interface haben, was eine Länge und eine Breite nimmt, zum Beispiel. Und dann kannst du halt eine Fläche daraus berechnen. Und wenn du jetzt da eine Länge und Sekunden da reinpackst, dann sollte das irgendwie nicht gehen. Und du kannst halt eine ganze Kategorie von Fehlern damit ausschließen, wenn du sowas machen kannst. Und es gibt diesen einen Typen, der irgendwie Matusch irgendwas mit P heißt. Push?
Matus Push.
Genau. Und der hat so eine Library gemacht, die MP-Units heißt. Darum irgendwas mit P. Weil, ja.
Megapower.
Ja, nee, ich nehme an, dass MP kommt von seinem Namen. Und das ist halt eine Type-Library in C++, die genau sowas erlaubt. Und er war jetzt in so einem Podcast, der CPP-Cast heißt, und hat da so ein bisschen drüber gesprochen, wie die neue Library aussieht und was die also kann. Und es gibt wohl auch eine Präsentation, die ich aber noch nicht gesehen habe, von der Recent CPP-on-C Conference, wo er das auch ein bisschen gezeigt hat und wie das designt ist und so. Und es ist vermutlich so die erste Library für C++, die das wie heißt das? Dieses Problem von Downcasting löst. Also, dass du halt Einheiten hast, die eigentlich das Gleiche sind, aber nicht
gleich sind.
Nicht gleich sind. Ja. Also Dinge, die
Kilometer und Meter solche.
Nee,
Sachen.
Das ist ja okay. Von da kannst
aber das geht.
Von da kannst du ja von. Also, ja, was du nicht machen willst, ist von Meter in Kilometer umzuwandeln, ohne das mit Absicht zu machen.
Bei 1000 bei 1000 gerechnet zu haben.
Nein, das Problem ist ja, wenn du ein Meter in Kilometer umrechnest, dann truncatest du ja. Das sind halt 0 Kilometer.
Hm, okay.
Und das ist vermutlich nicht, was
oder,
du...
Oder 0,00...
Ja, normalerweise halt nicht, weil du Kilometer. Als Underlying Type halt nicht irgendeinen Floating Point nimmst, weil du dann halt wieder ganz viel andere Probleme... Also weil du dann Probleme mit ganz kleinen oder mit ganz großen Distanzen hast.
Gibt es da nicht auch sicher anderen Typen, die das irgendwie besser
können? Ja, genau, aber was du normalerweise nimmst, ist dann halt eine Ganzzahl.
Ah, okay, und, na gut. Anscheinend.
Und wenn du das machst und du halt von Metern in Kilometer, dann verlierst du halt Präzision. Was okay sein mag, aber du musst das dann halt bewusst machen. Du musst halt nicht einfach, sollte halt nicht einfach automatisch, du solltest nicht automatisch Präzision verlieren. Das ist halt das, was du verhindern willst.
Okay, und das kann das, oder was?
Genau, das macht das. Nee, aber das andere ist, es gibt ja ganz viele Dinge, die, was ist das eins über irgendetwas ist, also Hertz zum Beispiel. Und dann gibt es halt...
Meter pro Sekunde.
Dann gibt es halt aber auch ganz viele andere und die haben die gleiche, ja, die haben die gleiche Basis, aber sind halt ganz unterschiedliche Typen. Und du willst die halt nicht, also die sind halt gleich, aber doch nicht gleich.
Okay.
Und die willst du halt auseinanderhalten können. Was war das Beispiel? Sie hat ein gutes Beispiel, aber es fällt mir jetzt natürlich gerade nicht mehr ein. Mal schauen, ob ich das auf die Schnelle gerade nochmal sehe.
Der GitHub-Account, also GitHub-Readme hat auf jeden Fall ein paar Beispiele.
Ja, was auf dem
wo sie da irgendwas machen.
Ja, aber das sind, glaube ich, einfach so die einfachen für okay. Typing.
Das heißt, die Essenz ist quasi, wenn ihr jemals solche Probleme mit irgendwelchen Typen habt, die gleich sind, aber irgendwie doch nicht, dann könnt ihr euch das.
Genau, also wenn ihr physikalische Typen in eurem Code braucht, dann schaut euch doch mal MP-Units an und ihr könnt euch diese Podcast-Folge anschauen oder diesen Talk schauen. Es sind auch die Papers verlinkt, die ich mal ein bisschen durchgescrollt habe. In the long term sollte das wohl ist der Plan, dass diese Typen in den ISO-Standard kommen, also in den offiziellen C++-Standard.
Okay, das ist dann quasi übermorgen.
Ja, also die Papers targeten, glaube ich, C++26. Aber realistisch, und das steht, glaube ich, auch auf dem GitHub, ist C++29. Und das heißt, bis dann Compiler auch dahin. Actual Adoption haben, ist dann wohl eher, naja.
Noch ein paar Jahre. Unglücklicherweise noch 5 Jahre drauf. Ja. 5 Jahre sind schon ganz schön lang für irgendwie so eine Library, die du geschrieben hast und sagst du, ich hätte das jetzt gerne im Stand, und dann sagen die, kein Problem, frag bitte übernächstes Release nach.
Genau.
Übernächstes Release ist 2029.
Genau, das
krass.
Ja.
Ist schon mal eine Ansage.
Ist schon eine Ansage, aber es ist halt nachher vermutlich auch die nächsten 20 Jahre in C++ oder so. Und mindestens.
Für also immer.
Oder für immer.
Für immer.
Die nächsten für immer, technically. Genau. Ist auf jeden Fall interessanter Ansatz, löst viele Probleme. Gute Sache, habe ich sehr spannend gefunden. Genau. Nächster, hätte man auch als Toter oder News nehmen können. Ihr habt es bestimmt mitbekommen, Cloudflare hatte wieder mal eine Outage. Und zwar ist ihr Core-Rechencenter ausgefallen, weil Strom. Und ja, sie beschreiben da, was irgendwie die Probleme waren und was ihre Learnings waren. Und es ist ein spannender Artikel.
Und Learnings ist, kein Strom ausschalten, dann geht das Rechenzentrum aus.
Nee, also das Problem ist, sie haben in ihren Ausprobier-Ding und so, also sie haben
nicht ausprobieren, ob Strom ausgeht, dann geht der Strom
aus. Nee, sie haben einfach nicht alles, also
ich verrate nur, keine Ahnung.
Sie haben dieses, dass unser Core-Data-Center geht offline, haben sie nicht genug getestet.
Basically. Ha, und dann ging es offline und dann haben sie gemerkt, das ist komplett in Arsch.
Genau, dann haben sie halt gemerkt, dieser relativ elementare Service, auf den ganz viele andere Services zugreifen, ist gar nicht in unserem High-Availability-Ding drin, das nur auf dem Core-Data-Center.
Ja. Dieser eine TFTP-Server, von dem irgendwie die Switches
genau.
Firmware laden
so
oder so.
So ungefähr. Ja, passiert. Und jetzt, ja. Ist ein spannender, kann man sich gut mal durchlesen. Ist auch nicht super lang.
Okay.
Und dann noch last but not least ein bisschen Bash-Hacking. Ihr kennt ja sicher alles diese, wenn ihr Dinge vergleicht, Variablen vergleicht mit einem Value, dass man da so ein X vormacht. Und
das sieht man manchmal, aber das ist auch schon lange her, oder? Das Zeug ist schon seit wie vielen Jahren gefixt?
Genau, das kannst du in diesem Blogpost lesen. Und ja, also viele dieser Dinge, aber die letzten sind erstaunlich neu. Der letzte dieser Bugs, der known ist, 2010. Das,
na gut, erstaunlich neu ist jetzt 2010 auch nicht mehr so.
Ja,
das sind fast 15 Jahre, Mann.
Was soll ich sagen? 2010 ist Python 2.6 zum Beispiel vermutlich noch so ein aktuelles Ding. Du hast es vorher gesagt.
Alles klar, ich bin auf deiner Seite. Nee, stimmt.
Also,
wir müssen überall minus X, diesen X-Shit reintun, das ist besser.
Ich gebe dir rechts, bisschen ridiculous, aber es gibt ja, halt diese Systeme, wie wir gelernt haben, also auf irgendeinem uralten Red Hat, irgendwas Scheiß, kannst du vielleicht noch eine Shell haben, die so ein Problem hat. Und ich meine, neu es in die meisten sind so 1900, also die anderen Gründe, warum man das gemacht hat, sind so irgendwie 1973, 1977.
Das ist schon krass, ey.
Das halt so forever ago.
Das stimmt, das ist schon lange her,
Und darum, genau. Darum finde ich jetzt so, im Vergleich zu dem ist halt 2010 recent. Ja, ist, aber
es ist quasi näher zum Zweiten Weltkrieg als zu uns,
genau,
jetzt.
Im Großen und Ganzen, gibt eigentlich keinen Grund mehr, das zu machen.
Genau. Außer du hast Angst. Du hast Angst vor Computern. Dann kannst du das immer noch überall reintun.
Nee, also, ja. Außer du bist irgendwie auf einem. Du möchtest irgendwie, dein Target ist halt ein super alter Scheiß, dann vielleicht, aber eigentlich nein. Also wenn ihr heute ein Script schreibt, nein. Gleich wie wenn ihr heute was macht und Python 2.7 unterstützt, nein.
Ja, also wenn es Python 2.7 ist, dann habt ihr Glück. Also wenn quasi auf dem Zielsystem Python 2.7 drin ist, dann habt ihr Glück, weil das ist 2010 rausgekommen. Aber wenn ihr Python 2.6 habt, was ihr unterstützen müsst, ist 2008 gewesen. Dann müsst ihr alle diese Hacks noch reintun.
Ja.
Oktober 2008. Ja, genau. Also immer, wenn ich das sehe, dann repariere ich das auch direkt, weil das ist mir zu blöd. Sieht so bescheuert aus auch einfach, ja. Sieht so aus, als wärst du so alt, als wärst du irgendwie 100 Jahre alt und merkst dir so, oh Mann, ich weiß nicht genau, ob jetzt quasi das leer sein kann in diesem Testding oder so. Und stellt sich heraus, 1984 gelöst oder so, das Problem.
Ja, ja. Ja. Nur mal so für Reference, 2010 ist so Python 2.7 rausgekommen.
Ja, das habe ich gesagt. Ja, genau. Also wenn ihr da quasi Systeme 2010 habt, dann habt ihr wahrscheinlich wahrscheinlich Glück. Dann müsst ihr diesen X-Hack nicht mehr machen, weil die ja überall da auch gelöst wurden.
Ja, also der Bug 2010 war auch irgendwie, ich glaube, nur in ZSH und nur, wenn du irgendwie so ein super komisches the ZSH one only triggers when comparing left paren against right paren. Also, wenn du dieses öffnende Klammer mit schließender Klammer vergleichst. Nur dann, also nur in diesem einen Edge Case war es noch ein Problem.
Ja, okay. Und dann musst du auch erstmal ZSH zu der Zeit benutzen, was jetzt schon sehr fancy wäre.
Das ist halt so alles so ein bisschen so, ja. Also, genau. Also, wenn ihr das in Script seht, könnt ihr das gefahrenlos. Könnt ihr auf diesen Blog, könnt ihr reparieren, könnt ihr auf diesen Blogpost verlinken und sagen, braucht's nicht mehr. Mhm. Gut. Ich glaube, wir kommen zu den Picks.
Okay, warte, hier.
Was?
The dash issue was originally reported in a form that's affected with bash and dash. You can still see it on my macOS bash today. Ja, okay, dann musst du gucken, ja. Also wenn du quasi so, wenn du so komische Sachen hast, vielleicht musst du doch über das X reinmachen.
Ja.
Nee. Tja. Okay. Was haben wir hier? Sind wir jetzt bei den Picks, oder?
Mhm. Picks, ja.
Haben wir es quasi bis zu den Picks geschafft. So, mein Pick ist Cyberhunt. Cyberhunt ist quasi ein Online, ja, so eine Art Hacking-Spiel, so ein bisschen wie so ein Capture the Flag, wo ihr quasi verschiedene Aufgaben habt, die ihr dann erfüllen müsst in dieser virtuellen Welt, wo ihr euch befindet. Und es hat was mit Programmieren zu tun, würde ich jetzt sagen. Ich habe es tatsächlich noch nicht so weit gespielt, aber es ist sehr cool und alle Leute lieben das im Internet. Deswegen muss es gut sein.
Nice.
Genau. Ah, fuck, jetzt habe ich hier nirgendwo der nächste irgendjemand anders, dann mache ich es da runter. So.
Ja, den nächsten habe ich mitgebracht. Und zwar geht es da darum, dass jemand die Pyramiden von, also die ägyptischen Pyramiden, da wo die Sphinx steht, die Giza-Pyramiden, digitalisiert hat und das Ganze in ein 3D-Modell 3D. Gepackt hat, sodass man jetzt durch die Pyramide laufen kann.
Durch sie durchlaufen?
Ja, durch die Gänge der Pyramide und in die Grabkammer rein und so. Und das ist schon cool.
Ja, das ist super.
Das macht echt Spaß.
Quasi so ein ja, da gab es ja auch quasi immer wieder mal irgendwie, dass sie so einen Luftschacht gefunden haben, wo sie dann irgendwie mit irgendwelchen Robotern rein sind, aber das ist glaube ich auch schon wieder 10 Jahre her. Aber
so, sowas gibt es cool, immer wieder irgendwie. Mal, genau. Ich glaube, der letzte war auch gar nicht so lange her. Ja. Aber allein, dass das, was erkundet ist, dass man das jetzt auch hier durchwandern kann, ja. Ist cool.
Mir nicht so lange her, Premium. Meinst du so 2010 oder so, oder?
Ich weiß nicht.
Ja, ich habe irgendwie.
Ich kann sein.
Meine Erinnerung meint, es wäre kürzlich erst gewesen, ja, aber ja. Keine Ahnung.
Es ist, glaube ich, schon mega lange
bestimmt
her.
Auch schon das wieder so 15 Jahre. Das Problem ist halt, wenn du denkst, es nicht so lange her ist, normalerweise so 5 Jahre oder
schon
so.
Schon sehr lange her. Ja, ja.
Das ist halt schon crazy.
Ja. Aber ja. Hier. Oh, jetzt bin ich 2. So März 2023.
Ja.
Tagesschau.
Jahre.
Ha, ja, Tagesschau.
500 Jahre alt. Neue Kammer in Zepros Pyramide entdeckt.
Verrückt.
Bestes, also war dieses Jahr.
Verrückt.
Macht mich immer
das
nicht fertig.
Ist nicht so lange. Das ist jetzt mal nicht so lange her. Das ist
tatsächlich,
nice.
Ja. Cool.
Schon krass, wie lang diese komischen Luftschächte sind und alles, ey. Vollkommen verrückt.
Mhm. Hm.
Ja, das ist cool. Das kann man jetzt tatsächlich mal ausprobieren. Ich habe mich immer gewundert, wie weit das ist, aber das ist schon echt absurd weit. Und so viel Stein muss dann ja auch sein und so. Ja.
Ja. Kennt ihr dieses Meme, wo die Leute, die Pyramide bauen, sagen so, immerhin werden, wenn sich Leute an uns in 1000 Jahren noch erinnern und werden das sehen und dann krass, was ihr gemacht habt, wie sie so dann den Stein hochziehen und dann, und dann das zweite Panel ist einfach so, jemand heute, der die Pyramiden anschaut und sagt so, müssen Aliens gewesen sein.
Ja, must be Aliens.
Und
das, ja, sowas Cooles können Menschen nicht machen. Ne.
Das finde ich so ein gutes Meme. Schon. Ja, fair enough.
Ja, yes. Schon auch ein bisschen schade.
Bisschen traurig, einfach, ja. Aber
ein bisschen schade, dass man quasi den Leuten solche Meisterleistungen oder solche Sachen einfach nicht zutraut.
Ja, genau.
Und dann sagt er einfach, ja, es waren
Aliens.
War sowas Cooles, sowas voll viel, was irgendwie hunderte, weiß nicht, wie viele Jahre die daran gebaut haben, dass es dann auch irgendwann fertig wird, wenn man damit anfängt. Und das ist einfach zu sagen, nee, wahnsinnig. Das ist zu krass.
Aliens.
Ja, Ancient Aliens. Jo, cool. Die Steuerung ist ein bisschen weird, muss ich sagen. Also ich versuche mich hier gerade mit WASD, aber wenn du irgendwo hinklickst, dann geht direkt deine Kamera, flippt die woanders hin.
Ja, das mit der Kamera fand ich auch. Ich habe es auch nur in einem Browser ausprobiert. Ich weiß nicht, ob das vielleicht mit irgendwelchen anderen Browsern besser funktioniert.
Ja.
Safari zum Beispiel.
Du kannst eine Tour machen lassen. Wenn du unten rechts drückst, dann läuft er für dich.
Ja.
Aber nee. Ja, das ist cool. Ja, das ist schon super cool.
Gut, bevor wir hier ganz, was haben wir sonst noch gepickt?
Achso, ich habe noch was.
Ja.
Genau, eine Nixos Experience, die hatte ich jetzt, mit dem Server vom Ingo hatten wir das ja quasi vorbereitet auf einen Kongress und jetzt quasi den gleichen Move, also quasi eine ISO gebootet, quasi, es hat sich irgendwie per DHCP eine IP-Adresse geholt und dann mit dem, mit NixRun, Nixos Anywhere quasi direkt das neue System deployed von einem anderen System übers Netzwerk, ist einfach so future-mäßig. Und dass dann auch quasi die Partitionierung passiert und alles quasi offline installiert wird auf dem anderen System, ist krass irgendwie. Ich find's geil. Also Nixos Anywhere ist eine Hammer-Sache zusammen mit Disco, was quasi dieses automatische Partitionieren ist, einfach die super Killer-Kombo. Ich werde noch mal irgendwann drüber reden, wenn der Ingo wieder da ist und werde ich das quasi einmal vorstellen, wie das jetzt gerade bei uns funktioniert. Genau. Was ist das hier? Lesetagebuch?
Ja, genau. Das ist noch ein Pick von mir. Und zwar ist das eine Webseite, wo man ein digitales Lesetagebuch führen kann. Und ich finde das deswegen ganz spannend, weil man dazu, also man kann auch ähnliche Bücher finden oder man kann miteinander scheren, was so gelesen worden ist. Für Lesenerds oder für Büchernerds ist es, glaube ich, eine ganz coole Webseite.
Ja, ich benutze dieses, wie heißt das andere? Goodreads.
Ja. Das ist ja das, was jetzt irgendwie von Amazon gekauft wurde. Deswegen regen sich alle Leute auf, dass Shit ist jetzt.
Genau, deswegen gibt es jetzt Lesetagebuch.
Genau, kannst du auch den Datenschutz, die Datenschutzklausel dazu lesen und die liest sich sehr gut, muss ich sagen. Also steht jetzt quasi nichts Schlimmes drin.
Hm? Ja, werde ich mir mal anschauen, I guess.
Genau.
Wie das, ja. Kann man mal ausprobieren.
Wir verwenden Sentry, was ist das? Ach so, für eventuelle Fehler. Ja, das Lesetagebuch. Gibt's sowas auch self-hosted? Nee, oder?
Ich glaube, das Lesetagebuch ist keine Open-Source-Plattform. Ja. Das wäre natürlich die Krönung, das Ganze auf dem Activity-Pub aufzubauen und dann
Das wäre schon cool, wenn du quasi dann mit bestimmten Leuten, die quasi dein Web, wie hieß es, Web-Zirkel sind, mit denen dann teilen kannst und die dann guckst quasi, was die so lesen. Ja, das wäre schon sehr cool.
Ja.
Tja. Vielleicht kommt es noch irgendwann. Vielleicht haben wir irgendjemanden, der jetzt angefixt ist, für uns zu bauen.
Voll. Das wäre schon geil.
Ich glaube nicht.
Gut.
Coole Sache.
Dann sind wir, glaube ich, durch für heute, oder? Ja. Ist auch schon wieder.
Ja, sieht so aus. Ja,
wir haben auch schon wieder viel zu spät angefangen. Ist viel zu spät. Gut. Dann sehen wir uns, hören wir uns.
In zwei Wochen natürlich.
In zwei Wochen.
Der übliche Rhythmus.
Genau.
Zwei Wochen.
Ja, genau. So wie wir es jetzt geplant haben, nachdem wir den Bot noch nicht haben.
Genau. Genau.
Was ich ja verrückt finde, das kam gerade aus dem Chat, die Gizeh-Webseite, die kann kein HTTPS.
Ja, ist halt auch.
Also sie ist quasi nicht dazu in der Lage, HTTPS zu sprechen.
Ja gut, die ist bei Harvard gepostet. Das sind halt keine ITler.
Nee.
Die machen nichts mit Computern. Stimmt. Die können das.
Nee, die machen.
Nee,
die machen
dieses das. Mit HTTPS, das wird sich ja auch nicht durchsetzen.
Nee, wird sich nicht durchsetzen. Das ist quasi Team Ingo.
Ja. Das ist einfach.
So HTTPS, nicht auf meinem
nicht
Server.
Auf meinem Server. Das braucht niemand.
Jetzt einfach nur fucking Let's Encrypt anwerfen, dann hast du ein Zertifikat. Ja. Das ist jetzt nicht mehr so die krasse Magic dabei.
Ja. Ich meine, es ist auch Harvard, die könnten irgendwie.
Nee, das stimmt, ist zu kompliziert.
Die könnten irgendwie auch mit, I don't know, VeriSign oder was weiß ich, irgendwie einfach einen Deal haben.
Ja. Wo sie dann einfach einen Sternpunkt, Sternpunkt, Stern.
Ja, irgendwas. Punkt Harvard für alles.
Aber die ganze Rechenleistung, die das kostet, stellt euch das doch mal vor.
Ja. Diese ganzen CPUs, die auf jeden Fall keine Unterstützung für irgendwelche AES-Sachen haben, ganz großes Problem, ja. Und dieser Handshake, der am Anfang immer passiert. Ja, yes. Und das machen wir ja nicht mehr seit Corona.
Eben. Ghetto-Faust.
Ghetto-Faust. Ghetto-Faust statt Handshake. Für TLS. Schön. Ja, nee. TLS Ghetto-Faust finde ich sehr gut. Okay, dann sind wir durch.
Yes.
Schön.
Jetzt muss einer den Spruch vom Ingo sagen, damit das.
Ah ja,
dann
ist offiziell
das Internet, hier. Nee, es braucht quasi das Speech-to-Texting. Das ist wichtig. Los, Markus, du hast begonnen, du musst es beenden.
Ich muss es beenden? Na gut, dann gehabt euch wohl. Passt auf euch auf. Bleibt gesund und habt viel Spaß.
Am Gerät.
Oder? So oder so ähnlich. Der Ingo kann das
ja, besser. Da fehlt viel bestimmt besser. Noch was. Wir müssen mehr Sachen sagen, was der Ingo sagen will.
Sagen Sie denn
mal ganz kurz nach. Ich guck mal nach, was die Token sagen, was man alles sagen muss.
Warum hört die AI sonst nicht auf zu arbeiten, ja? Also
ja, nee, dann sagt dann es gibt kein Ende.
Na gut,
dann,
wo das Ende ist, könnte man jetzt auch einfach noch so sehen.
Ja, kann man sehen, aber muss man halt sehen. Nee, das Ende ist schon ein wichtiger Token, genauso wie der Halli und Lo herzlich willkommen Dings. Das ist voll wichtig, weil ansonsten geht nichts. Ich hoffe, wir haben das gesagt. Haben wir das gesagt?
Hallihallo haben wir gesagt.
Am Anfang.
Und jetzt haben wir es nochmal gesagt, deswegen ist
das nicht so
AI
schlimm.
Jetzt verwirrt.
Das passt. Also wenn er quasi das Erste verstanden hat, dann weiß er, das Erste ist es. Ja. Das ist jetzt. Wenn er es ganz am Anfang nicht verstanden hat, dann ist jetzt vorbei. Dann ist auf jeden Fall ein Arsch.
Ja.
Aber sonst, ich glaube, sonst geht es klar. Oh, fuck, wo bin ich denn gelandet? Jo, cool,
gut,
nice, dann sind wir durch.
Dann wünsche ich euch tschüss.
Danke.
Tschüss.
Ciao, ciao. Bis dann.